Liebe LogTech-Community, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast. The Shift ist der Podcast über Transformation, über Menschen, Prozesse und Technologien. Aber jede Transformation beginnt woanders. Sie beginnt bei einem einzelnen Menschen. Und in diesem Fall heute mal bei mir. Finn Geldmacher, mein Gast in der Folge 3 und 4, hat mich gebeten, ob ich nicht mal Gast in meinem eigenen Podcast sein kann, weil er meinte, viele Menschen würden sich vielleicht auch für meine Geschichte interessieren. Ja, erst habe ich mich ein wenig schwer getan, damit hier Gast in meinem eigenen Podcast zu sein, aber ich probiere es einfach mal. Wir sprechen heute nicht über Supply Chains, nicht über SAP und auch nicht über Geschäftsmodelle. Wir sprechen über meine Herkunft, mein Aufwachsen in der DDR, über Prägung, Familie, Sport, Musik, über Freiheit, Vertrauen und den Mut, den eigenen Weg zu gehen und vor allem auch zu finden.
Lieber André, ich freue mich sehr, dich heute in deinem eigenen Podcast begrüßen zu dürfen. Und bin auch geehrt und stolz, dass ich das heute moderieren darf. Und freue mich auch, dass ich dich damals, ich glaube Mai 2025 war das, als ich bei dir war, eine der ersten Folgen, ne? Und dass ich dich im Nachgang, glaube ich, getriggert habe, wo ich gesagt habe, eigentlich müssen wir das mal umdrehen, weil der André Keber ist so ein spannender Typ. Der hat so viel zu erzählen über sein eigenes Leben, da müssen wir doch eigentlich mal so einen umgedrehten Podcast machen. Und ich weiß nicht, ich glaube, damals hast du so ein bisschen gedacht, hab ich nicht so.
Denkst du gerade? Denke ich gerade.
Ist vielleicht eine ganz coole Idee. Hoffentlich vergisst er die wieder, habe ich aber nicht. Ne?
Ja.
Und tatsächlich ist es heute soweit, dass ich dich heute mal interviewen darf, ein bisschen in die Zange nehmen darf und ja, ein bisschen tiefer legen darf, wer eigentlich dieser Typ ist, der einen eigenen Podcast hat, der auf jeder Logistik- und Technologieveranstaltung von hier bis Las Vegas über Kuala Lumpur und zurück unterwegs ist. Der unglaublich schnell in der Birne ist, habe ich damals schon gesagt, dass er manchmal auch den einen oder anderen abhängt. Ne?
Absolut.
Der erfolgreicher Unternehmer ist. Das ist auch so die Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, wo es auch Parallelen gibt. Kommen wir später nochmal drauf zurück. Und der auch verschiedene interessante Stationen hat. Und ich habe mal versucht, irgendwie drei Wörter für dich zu finden, wie ich dich sehe, nämlich als Innovator, Moderator und Kurator.
Das ist sehr lieb von dir. Die ganze Ansage und vor allem auch Anmoderation ist schon sehr lieb, weil eigentlich dieses im Mittelpunkt stehen, sollte man immer glauben, fällt mir relativ leicht, ist es aber gar nicht. Weil das entspricht eigentlich vielleicht mein Naturell, aber vielleicht auch nicht. Also so, wie ich mich selber sehe, ist, glaube ich, nicht so, wie Menschen mich von außen betrachten und sehen. Und deswegen fällt es mir immer gar nicht so einfach und leicht, jetzt die verdrehte Rolle, ich sitze auch auf einem anderen Platz, also die Leute, die das aufmerksam jetzt betrachten, haben auch gesagt, wir setzen jetzt wirklich mal den André heute auch, und ich setze den André heute auch mal auf einen anderen Stuhl, weil sonst sitze ich da und stelle die Fragen und heute sitze ich hier. Ist für mich schon ein wenig ungewohnt. Deswegen bin ich nicht so gleich drauf angesprungen, als du gesagt hast, das war so cool bei dir im Podcast, das drehen wir jetzt nochmal um. Da hast du ja öfter probiert. Du hast gesagt, okay, ja, neues Jahr, neues Glück, erfülle ich Ihnen den Wunsch mal. Aber trotzdem ist die Situation für mich ungewohnt, weil ich...
Das freut mich, weil dann sind wir beide ja in einer ungewohnten Situation, ja, weil ich eigentlich auch nicht derjenige bin, der moderiert und... Ja. Deswegen wird das, glaube ich, eine ganz spannende, interessante Folge. Du fängst immer so schön an und fragst eigentlich nach der Kindheit.
Ja.
Und das Interessante bei dir ist ja, du bist in der DDR geboren und aufgewachsen. Wie war das? Wo bist du geboren?
Ja.
Wie war deine Kindheit? Was hat dich da so geprägt? Das ist ja eine echt spannende Sache, weil als ich... Also der Mauerfall war ich 89, da war ich 14, mhm, und ich habe das gar nicht so richtig geschnallt, was da eigentlich passiert. Mhm. Und deswegen jetzt so in der Retrospektive da drüber nachzudenken, wie war das denn bei jemandem, den ich jetzt ganz gut kenne, das finde ich mega, mega spannend.
Mhm. Ja, du hast es angesprochen, DDR. Ich weiß gar nicht, ob alle unsere Zuhörer und alle Zuhörerinnen und Zuseher überhaupt wissen, was das war. Also DDR war ja der zweite deutsche Staat. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt anerkannt war von der BRD oder auch von anderen Ländern. Jedenfalls war es ein anderes System, eher dem russischen System nach den Kriegswehren zugeordnet, also ein sozialistischer Staat. Und ja, 89, wie alt war ich da? Da war ich 11 Jahre alt. Und wie war die Kindheit in der DDR? Ich habe, wenn man das mal so vielleicht ein paar Punkten so zusammenbringt, eigentlich eine wunderbar behütete, tolle Kindheit in der DDR oder halt im Norden Deutschlands, heute würde man sagen Mecklenburg-Vorpommern, Ostdeutschland, verbringen dürfen. Es lag vielleicht aber auch ein bisschen daran, dass ich ich bin in einer Hansestadt aufgewachsen, also Wismar ist eine Hansestadt gewesen, also viele, viele Jahre, Jahrhunderte zurück, war das eigentlich total egal, ob das DDR, BRD, der Staat war. Jedenfalls zu der Zeit, wo ich gerade dort geboren werden konnte und durfte, 1978, war es die DDR. Und aufgewachsen bin ich in einem kleinen Nestdorf, ich würde sagen Stadt. Warum sage ich Stadt? Weil wir auch Stadtrecht hatten. Der Ort heißt Warin.
Und hatte wie heißt er?
Warin, also Warin, ist circa 20 Kilometer südlich von Wismar an der Ostsee. Und wir hatten ganz viele Seen und 3.500, 4.000 Einwohner. Und in der DDR waren auch diese ganzen kleineren Dörfer, Orte alle relativ gut entwickelt. Es gab ein Krankenhaus bei uns, das war ein sehr renommiertes Krankenhaus. Wir hatten viele Ärzte, wir hatten eine Schule dort, erstmal eine Grundschule und dann auch eine weiterführende Schule. Bis zur 10. Klasse konnte man dort zur Schule gehen. Meine Kindheit, wie gesagt, war super behütet. War geprägt dadurch, dass ich viel draußen war. Ich habe viel Sport gemacht. Ich habe es geliebt, einfach durch die Natur zu streunen. Wir hatten alle eine sehr, sehr rege Fantasie. Wir waren viele Kinder im gleichen Jahrgang geboren. Es war so in der DDR, der Kreislauf war ja immer so, junge Familien, hat das Land gebraucht. So, das war natürlich sehr, wenn ich heute im Nachgang drauf gucke, indoktriniert. Also es gab schon auch die Bewegung und so weiter. Ich war Pionier, Jungpionier. Ich habe mir darüber aber nie so viele Gedanken gemacht, um ehrlich zu sein.
Wann hast du denn das erste Mal begriffen, dass du in der DDR lebst und dass es da noch ein anderes Deutschland gibt? Also war das ein Thema bei euch?
Natürlich war das ein Thema bei uns zu Hause.
Und wann war das? Wie alt warst du da so?
Also als ich das begriffen habe, kann ich nicht sagen, aber ich wusste natürlich, dass es gewisse Dinge gab und gewisse Dinge nicht gab. Also als Kind hast du Träume, Sehnsüchte, Wünsche neben dem Ganzen, was du so als normal empfindest. Also draußen zu spielen, in der Clique mit den Kids unterwegs zu sein, Fußball zu spielen den ganzen Tag, abends draußen zu sein, Ich erinnere mich immer noch an die Geschichte, dass ich als Vierjähriger oder Fünfjähriger irgendwie mit einer Gruppe von 4, 5 Leuten, meine Kumpels damals, losgelaufen bin und die Oma von dem einen oder Opa besucht habe. Wäre heute gar nicht mehr denkbar. Die Eltern würden durchdrehen. Bei uns war das normal. Meine Eltern haben sich, der Junge ist jetzt weg. Die haben sich schon Gedanken gemacht und mit allen haben uns gesucht. Aber da ist nichts passiert und das war sehr, sehr behütet. Wann habe ich das begriffen? Wir haben natürlich auch Verwandtschaft. Also Familie war nach dem Zweiten Weltkrieg, war ein Teil, waren eigentlich in Ostpreußen und in Pommern zu Hause. Der Zweite Weltkrieg hat die ganze Familie auseinandergerissen, die noch am Leben waren. Ist ein Teil der Familie in Mecklenburg-Vorpommern hängen geblieben. Deswegen hat auch bei uns fast keiner platt gesprochen, weil das waren Ostpreußen. Und Ostpreußer hat noch nie platt gesprochen. Er hat Ostpreußisch gesprochen, wie mein Opa. So, und der andere Teil der Familie ist dann eben dahin gegangen, wo Arbeit war. Ruhrgebiet, Oberhausen. Ja, erinnere ich mich noch so groß dran, weil meine Urgroßeltern wiederum, also die Eltern meiner Oma und Opa, die haben dort gelebt und dann ist die Verwandtschaft über Weihnachten aus dem Westen bei uns, BRD, zweiter deutscher Staat, zu Besuch gekommen. Und wir haben uns natürlich riesig über Westpakete andere Sachen gefreut, die es bei uns eben nicht gab. War eher so die materielle Ebene.
Was waren die Dinge, die es nicht gab?
Apfelsinen, Schokolade, es gab das schon, aber nicht das in der Qualität, wie es aus dem Westen kam. Ich weiß, als ich dann ein bisschen älter wurde, so mit 10, 11, dann haben sich die Eltern natürlich dann auch mal gewünscht, dass das Kind mit der vernünftigen Jeanshose rumläuft. Da wurde die Bestellliste gemacht sozusagen im Westen. Und meine Oma oder Opa oder die Cousine von den beiden, die in Hamburg gelebt hat, oder auch der andere Onkel, die haben das dann versucht möglich zu machen. Und heute weiß ich, auch die haben sehr, sehr wenig gehabt. und haben es trotzdem möglich gemacht. Das war ein riesengroßer Akt der Solidarität, der eigentlich zwischen den beiden Staaten oder auch in den Familien, nicht zwischen den Staaten, aber in den Familien meines Erachtens geherrscht hat, weil ich das so von meiner Frau oder auch in anderen Familien, wo genau so eine Konstellation waren, auch wahrgenommen habe. Und ich will sagen, es hat mir in der Zeit in der DDR, dadurch, dass meine Grundbedürfnisse, ich war schon immer jemand, der hat den Drang, Sport zu machen, draußen zu sein, sich zu bewegen. Ich habe immer heute noch, ich gehe heute immer noch gerne einfach mal eine Stunde raus, ohne irgendwas, ohne Smartphone. Und das ist da geprägt, das ist in der Kindheit geprägt, dass ganz viele, ich glaube, heute Grundsätze in meinem Leben dort geprägt waren. Sowohl die positiven als auch vielleicht die negativen Seiten, die man mit sich rumträgt in seinem Leben, die haben da ihren Ursprung. Ich war jetzt Einzelkind, ich musste eigentlich immer mit anderen auch gut klarkommen, weil Fußball spielen alleine, habe ich dann auch irgendwann kapiert, ist ziemlich doof. Und wenn du immer gewinnen willst und dann die anderen irgendwie blöd anmachst, dann ist das zweimal doof. Also reiß dich zusammen, auch wenn du gewinnen willst, aber mach das mit dir aus, dass dein Ehrgeiz halt so groß ist und von den anderen halt vielleicht ein bisschen anders.
Ach schön, das hast du da gelernt.
Ich glaube schon.
Aber interessant ist ja, um mal ganz kurz den sportlichen Teil ein bisschen tiefer zu legen, Fußball, klar, Teamsport, aber du hast ja noch was anderes gemacht.
Ich habe auch noch was anderes gemacht, ja. Ich habe eigentlich fast alles ausprobiert in den Kinderjahren. Das muss man auch sagen. Ich meine, ich lese ja heute viel über andere Länder, Kulturen. Die Norweger, die machen es fast genauso. Die probieren alles aus, weil sie gar nicht anders können. Im Winter war ich, wenn wir Schnee hatten, war ich Rodeln und Skilaufen. Man hat sich dann hat so Biathlon nachgespielt. Ich habe Zehnkampf gemacht, ich habe Leichtathletik gemacht. Früher war das noch kein Zehnkampf, als ich 10, 11 war. Da hat man Dreikampf gemacht, Weitsprung, Laufen, Ballwurf. Also wir, heute würde man sagen, oh, da wurde man wieder sehr drauf indoktriniert. Ich finde kein besseres Wort dafür. Okay. Natürlich ein Schlagball, analog Handgranate, möglichst weit zu werfen. man findet in jedem System, und das ist auch so eine Lessons learned der letzten Jahre, gerade auch wie mit der DDR oder mit den Altlasten. Nicht politisch davor hatten wir in der Familie nicht. Ich weiß, wie viel Unrecht da geschehen ist in dem Land. Für uns als Kinder bis 10, 11. Unsere Familie wurde nicht auseinandergerissen. Ich bin dörflich aufgewachsen. Ich glaube, Kaiser Wilhelm hat gesagt, wenn mal Krieg ist, geh nach Mecklenburg, da passiert alles 40 Jahre später. Vielleicht war das ein Teil davon, dass wir einfach diese einfache, schöne Kindheit hatten. Ich war viel bei meinen Großeltern. Die hatten so nebenbei so einen kleinen Bauernhof sich aufgebaut, weil man sich selbst versorgt hat, also Fleisch und so weiter. Das waren ja auch die Dinge, die es nicht so gut gab. Dann hat man das selber, weil man das von uns zu Hause aus Pommern, aus Ostpreußen kannte. Und ist auch ein bisschen so die Herkunft, die man dann so mitnimmt und die Worte, die man benutzt und die Eigenheiten und die Besonderheiten, wie so die als Kind, was du aufschnappst, das nimmst du erstmal mit. Das stellst du erst viel später in Frage.
Ne? Absolut. Ja. Im Nachgang, wenn du jetzt, also nochmal, wenn du sagst, du durftest eigentlich viel ausprobieren, war das eigentlich Teil des Mindsets deiner Familie oder war das tatsächlich schon so ein bisschen auch sowjetisch geprägt? Weil ich habe im Kopf, dass tatsächlich da gerade in der Ausbildung der Kinder viel darauf geguckt wird, was haben die für Talente, lass sie mal ausprobieren. Absolut. Und da nochmal anders gefördert wird, als wir das jetzt aus der Bundesrepublik kennen.
Ja, mit dem Blick auf das System von heute. Mein großer Traum war eigentlich immer, vielleicht auch durch meine Familie, durch meinen Vater immer so ein bisschen auch geprägt. Der hat mich auch zu Sportereignissen, er war selber sehr aktiv, also gerade auch nicht nur selber Sport zu machen, sondern aber auch selber zu planen, zu organisieren. Er war in so einer Betriebssportgruppe da, Sektionsleiter nannte man so, wenn man sich speziell um einen Bereich gekümmert hat. Er hat Fußballturniere organisiert, hat auch Handball gespielt und so weiter. Und ich bin immer mitgefahren. Ich habe das gesehen und ich habe mit ihm dann auch, haben wir nachts, wenn Olympiade war, haben wir nachts den Wecker gestellt, ich weiß gar nicht mehr, welches war, und haben uns Olympiaden angeguckt. Cool. Und mein Traum war immer als Kind, Olympiasieger zu werden. Ob für die DDR oder nicht, kann ich heute nicht mehr sagen. Ich wollte immer Olympiasieger werden. Ob das jetzt der große Ehrgeiz war, das zu tun oder diese Besonderheit, die ich auch immer sage, ich will immer was Besonderes machen. In der Schule war nie mein Ziel, der Beste zu sein, aber die Ziele meiner Eltern waren, dass der Sohn möglichst der Beste in der Schule ist. Das habe ich auch viele Jahre rein von den Noten her irgendwie geschafft. Also irgendwie bis zur 6., 7. Klasse alles einzeln gehabt. Das gab noch 2, 3 Schülerinnen und Schüler, die das auch hatten. Es war dann so ein gesunder Wettbewerb untereinander. Mein Traum war es eigentlich immer, Und dafür wusste ich, muss ich alles geben. Wir wurden gescoutet. Man hatte schon mit in jungen Jahren das Gefühl, dass man wie ein Spitzensportler auch behandelt wird, indem man zu Ausscheidwettkämpfen eingeladen wurde, wenn man gewisse Normen und Ziele erreicht hat. Man war beim Sportarzt, wurde da vermessen in jungen Jahren, zu sagen, der hat mal das Potenzial, Zehnkämpfer zu werden, der sollte Ruderer werden, ey, der ist 2,10 Meter. Haben wir nicht noch Sportart, wo der vielleicht auch Basketball gab es ja nicht so in dieser Form, Korbball hieß es bei uns. Dann dementsprechend Astronaut, Kosmonaut, viele Begriffe, die noch anders geprägt sind. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Der Ehrgeiz, irgendwie was Besonderes zu hinterlassen, den hatte ich schon als Kind. Ich wollte als Kind schon gewinnen. Ich wollte als Kind vorne sein. Ich wollte als Kind nicht so sein wie die anderen. Wo das herkommt, kann ich dir nicht sagen.
Aber jetzt hast du ja 10 Kämpfe gemacht.
Ja.
Wie bist du dann da hingekommen? Bist du dann so ausgewählt worden,
ja, dass jemand gesagt wurde,
oh, guck mal, der hat Talent, genau.
Erstmal war
der kann nicht richtig, aber alles ganz gut.
Genau, und das war ja auch das, was mir so Spaß gemacht hat, zu sagen, okay, ich war in allen ganz gut, in der Summe vielleicht besser als manche andere. Und
das ist ja die Kunst auch am Zehnkampf.
Das ist die,
ne?
Kunst am Zehnkampf.
In allen Disziplinen, ja, irgendwie abzuliefern. Ne?
Definitiv, und auch in jedem Wettkampf, wenn du da vorne dabei sein willst, deine Bestleistung zu erreichen.
Was konntest du besonders gut?
Ich glaube, Weitsprung konnte ich besonders gut, Speerwerfen konnte ich besonders gut. Heute, wenn ich in meiner Seniorengruppe immer sagen sie, oh, der Läufer. Ich war gar nicht der beste Läufer. Also ich war ein guter Läufer, aber kann nicht der beste Läufer. Wir hatten viel, viel bessere Läufer. Die waren schneller und die waren auch ausdauernder als ich. Ich konnte mich gut quälen. Ich habe aber auch im gewissen Maß, wenn es nicht so läuft, auch, und das erlebe ich heute auch immer noch, in anderen Situationen auch immer ein relativ niedriges Frustrations- und Frustrationstoleranzlevel. Also ich bin sehr schnell mit mir ungehalten, wenn was nicht funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Geht heute besser in allen Dingen, im Sport.
Aber mit deinen Teammitgliedern dann auch beim Fußball?
Ja, war das dann auch, ich überfordere auch Leute. Ich überfordere auch Leute im Team. Ich habe auch später, kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, aber nochmal darauf zurück. Also die Sichtung ging ganz klar bei mir, auch damals. Ich habe meine Stasi-Akte nie angefordert. Willst du sagen, gibt es eine für einen 11-Jährigen? Ich kann mir das vorstellen. Aber will ich das überhaupt wissen, was da drin steht? Du hast aber gefragt, wie das entdeckt wurde. Es gab dieses sehr engmaschige System an Leuten, die uns trainiert haben und auch gescoutet und beurteilt haben. Das ging mit den Städten los. Das ging dann auf der Kreisebene. Wir hatten ja Kreise. Es gab ja nicht diese Bundesländer, sondern Kreise. Und dann gab es Bezirke. Und du musstest dich auf jeder Ebene erstmal bei dir in der Schule, dann im Kreis, dann im Bezirk und dann auf der DDR-Basis sozusagen qualifizieren. Und da hast du gewusst, wo gewisse Normen sind. Und das auch in dem Wettkampf dann. Mein erster großer Erfolg war, glaube ich, eine Crossmeisterschaft, also Crosslauf draußen, wo ich auf einer Langdistanz im Schlosspark in Ludwigslust, das weiß ich heute noch, meine Mutter hat dann immer die Zeitungsartikel ausgeschnitten, dann gibt's so eine Mappe zu Hause, wo dann zum einen die Medaillen und zum anderen...
Hast du die nicht mitgebracht? Die hätte ich doch gut gebraucht
schon jetzt. Nein, deswegen, ich bin ja schon froh, dass ich heute hier sitze, ja, dass ich überhaupt darüber reden mag. Aber das waren so Dinge, die mir wichtig waren und vielleicht auch der Familie wichtig waren, und weil der Familie es wichtig war, war es mir wichtig. Ist immer so der schmale Grat zwischen den Dingen, die du selber magst und selber liebst, und dann dem, was du dann machst, und auch dieses sich quälen für gewisse Sachen und Bereiche. Ja, also es hat mir Spaß gemacht. Und was mir Spaß gemacht hat, vielleicht noch das dazu, diese Gruppe, dass man mit anderen Kindern, mit der Gruppe unterwegs war, das hat mich auch bereichert, war auch richtig cool. Und das war eine Besonderheit, wenn wir dann losgezogen sind. Ich weiß nicht, ob dir der Begriff Spartakiade was sagt. Ja. So die DDR-Hörer jetzt unter uns, ein spezielles Wort. Jeder weiß wahrscheinlich, wer in der DDR aufgewachsen ist, was eine Spartakiade ist. Das war wie eine kleine Olympiade. Und der Kreis hat dann für alle verschiedenen Disziplinen, die dort sozusagen angeboten wurden in dem Kreis. Bei uns war Segeln, Leichtathletik, Fußball, Boxen etc. Kleinere, einmal im Jahr, im Sommer, zum Ende des Schuljahres, war ein Spartakiale organisiert. Und darauf hast du hintrainiert. Da ist man, wurde man mit einem Sonderzug ist gefahren, man wurde eingesammelt, dann sozusagen die ganzen Dörfer, und man ist wie so ein Einlaufen. Heute bei der Olympiade ist man dort als, mein Ort war Rien, als Schule eingelaufen. Ich weiß das gar nicht mehr ganz genau, wie wir dann da eingelaufen sind, ob das Schule oder Ort. Und das war, da du hast dich gefühlt, als wenn du in einer kleinen Olympiade bist. Also ja, jetzt heute wird man sagen, oh, alles Doktrin und die Kinder konnten nicht. Redet über Systeme, die, in denen ihr gelebt habt. Ich kann nur über das reden, wo ich drin gelebt habe, und ich habe es genossen und ich fand's cool. Ich war so schockiert, Finn,
In 1989 oder 90 gab es diese Spartakiade dann ein letztes Mal. Und ich bin fast nur noch alleine angetreten. Ich habe mich gefragt, wo sind die alle?
Aber dann hast du wenigstens gewonnen. Alles.
Ich habe vorher auch gewonnen. Aber ich wollte fair gewinnen und gegen Wettbewerber gewinnen. Ich habe mich gefragt, was hat 89, 90 dann dazu geführt, dass da keiner mehr gekommen ist?
Aber es war dann der Mauerfall wahrscheinlich.
Das war der Mauerfall. Aber ich habe mich über diese Kinder gewundert, denen scheinbar das nicht so viel Freude gemacht hat, wie es mir gemacht hat. Weil ich bin da nicht wegen Zwang hingefahren. Ich bin da hingefahren, weil es eine Freude für mich war, gegen andere anzutreten.
Aber glaubst du, dass es, also es war, kam ja mit dem Mauerfall ein Riesenbruch, vielleicht bevor wir darauf kommen.
Ja.
Ich könnte mich stundenlang mit dir darüber unterhalten.
Ja, ja.
Nochmal.
Fortsetzung.
Also vielleicht Fortsetzung.
Ja.
Zehnkampf, Fußball sind ja jetzt nochmal zwei sehr, sehr unterschiedliche Sportarten. Zehnkampf, jetzt unsere Zuhörer wissen das natürlich, aber Zehnkampf, was gehört alles dazu?
Ich muss mal gucken, ob ich das noch alles zusammenkriege. Also 100 Meter gehört dazu, damit fängt's an. Weitsprung, Hochsprung, Diskus werfen, 400 Meter. Zweiter Tag geht weiter, dann mit 110 Meter Hürden. Dann Speerwerfen, Stabhochsprung, 1500 Meter ist die letzte Disziplin und eins habe ich zwischendrin vergessen jetzt. Also ich bin von 9 von 10.
Wahnsinn. Ja. Und Speerwerfen ist ja auch nicht so einfach, glaube ich, da technisch schon... Anspruchsvoll,
ja,
ne?
Anspruchsvoll,
da, ich glaube, wenn man das als noch nie gemacht hat, dann wird man das auf jeden Fall nicht großartig machen.
Das ist mein größter Gap war eigentlich aufgrund der Möglichkeiten, die wir hatten bei uns, war Stabhochsprung. Also Stabhochsprung habe ich relativ spät gelernt.
Also auch nicht ungefährlich, ne?
Ist nicht ungefährlich. Du hast ja auch angesprochen von die Breite an Disziplin. Ein Zehnkämpfer muss unheimlich gut turnen können. Das heißt, als ich dann auf in wirklich andere Art von Training, werde ich nachher nochmal kurz drauf eingehen, also auch wirklich in einem Sportinternat dann war, haben wir auch Turnen sehr stark trainiert. Aber diese breite Ausbildung, dass wir auch in der Schule schon viel geturnt haben, also ich konnte mal mit 14, 15 Flickflack. Also heute habe ich Rückenschmerzen, wenn ich irgendwie meine Schnürsenkel binde. Und damals konnte ich Flickflack. Also Wir haben ohne Ende geturnt. Wir waren super Turner. Du musstest als Zehnkämpfer allein durch den Bewegungsapparat, wenn du so einen Aufroller machst, ne, du rollst ja den ganzen Körper dann an dem Stab auf und orientierst dich ja dann an dieser Bewegung mit dem Stab. Das muss ja eine Bewegung sein. Extrem beweglich sein an dem Stab. Wir haben am Seil gehangen, Aufroller gemacht, also hochgerollt. Kann man mal üben auf dem Boden. Und einfach mal die Beine nach oben bringen und dann auf den oberen Rücken bringen.
Ich krieg schon Rückenschmerzen, wenn du nur davon erzählst.
Ich auch mittlerweile, weil es ist ja auch so, ich bin jetzt 48 demnächst und es geht hier nicht mehr so leicht von der Hand wie früher. Und der größte Fehler ist ja alle, wir waren ja alles mal Bundesligaspieler und fast alle Olympiasieger. Das ist eben nicht so, wie der Körper, wenn du ihn nicht ertüchtigst, auch abbaut. Das ist einfach ein Signal, wo ich mich auch immer mal wieder mehr erinnern dran muss, Stand heute mehr zu machen. Aber zurück auf die Kindheit. Ja.
Ja, Wahnsinn.
Ja,
jetzt hat
89 DDR Spartakiade.
Ja. Jetzt, genau, wie war denn das für dich, für euch, für eure Family, als sich das dann so mit der Revolution dann anbahnte? Was ist da
ganz
bei
spannend.
Euch abgegangen?
Ja, was ist bei uns abgegangen? Das war sehr, sehr interessant. Also ich habe relativ früh auch die Liebe fürs Musikhören entdeckt. Also Musik machen war in unserer Familie überhaupt nie ein Thema. Also es wurde nicht gepflegt. Und meine Eltern haben mich an
Musik auch
nicht...
Du hast ja auch viel Sport gemacht, ne? Kannst ja nicht alles machen.
Nee, genau, richtig. Also ich habe da keinen Zugang zu gehabt, zu Musik machen. Keiner bei uns in der Familie. Ich habe das immer bewundert bei anderen Menschen, aber ich habe gerne Musik gehört. Es gab mein Vater.
Wann ging das los?
Auch Musik hören? 10, 11, 12.
Das ist früh, ne? 10.
Kann ich dir auch sagen, warum? Mein Onkel, der Bruder von meinem Vater, der ist eigentlich so ein typischer Ostpreußer. Ne? Mein Vater ist eher ein ruhiger Typ, auch eigentlich nicht, aber dann doch schon stiller. Mein Onkel ist echt durchgeknallt, was das angeht. Der verrückter Typ einfach. Ne? Und der war. Ich weiß gar nicht, da gibt es einen Begriff. DJ wird man heute sagen, staatlich geprüfter Plattenaufleger hieß es. Und ich war mit ihm unterwegs und mit meinem Cousin, der war ein bisschen jünger und ist ein bisschen jünger als ich. Und wir haben dann auch die Ferienzeit oft zusammen verbracht. Und mein Onkel hat verrückte Sachen wie Angeln. Das erste Mal, mein Opa bin ich auch angeln gegangen, aber Musik hat er gemacht. Und dann waren wir Und der war ein riesengroßer Udo Lindenberg-Fan. Und Udo, Sonderzug nach Pankow, ne? Ich meine mal eben das Spiel oder in der DDR auftreten, etc.
War wo, wurde jetzt der Text auch angepasst, ne?
Wurde das angepasst?
Ja, ja. Irgendwas mit Häuptlingen musste man rausnehmen, ne? Da gibt's auch hier diese Honecker, der Oberhäuptling, ja, oder so. Das wird jetzt verboten.
In der DDR. Unstimmlich werden es mehr. Jedenfalls singen kann ich auch nicht. Aber ist egal, ich mochte gerne hören. So, und dieses.
Nee, der Oberindianer. Das war das, ja, böse Wort.
Schließt sich, ne, ein auf den Klo und hört Westradio. Genau. So, und so war es bei uns auch. Also, wir haben zu DDR-Zeiten, meine Eltern waren nicht stringent, irgendwie nur DDR-minded. Also, ich habe Westfernsehen geguckt. Ich erinnere mich heute noch gerne an die Cole Sievers Musik zurück. Für mich war die USA, heute sehe ich es ein bisschen anders, gelobtes Land. Ich habe die Liebe gehabt, immer dieses Fernweh gehabt. Also, wir durften auch zu DDR-Zeiten reisen.
Aber dann kann ich dir sagen, hattest du auf jeden Fall eine Stasi-Akte mit 11, ne? Wenn du so ein USA-Fan war es damals.
Ja. Das wusste ja keiner. Aber ob ich Westfernsehen geguckt habe, bestimmt.
Ich wollte gerade sagen, und mit so einem Onkel, das wurde doch alles gestalkt, dass du Cole Sievers geguckt hast, oder? Ging das überhaupt?
Es ging über so eine terrestrische Antenne, die hat man dann hingedreht. Ich meine, guck mal, Varin ist von Lübeck 70, 80, 90 Kilometer weg.
Da habt ihr geschummelt mit dem Fernsehen, ne?
Wir haben nicht geschummelt, wir haben das gedehnt, das System im Rahmen der Möglichkeiten. Sowohl mit dem Westbesuch, als auch mit der Verwandtschaft im Westen, als auch, dass wir, jetzt meine Eltern durften und sind auch nicht zu DDR-Zeiten irgendwie in den Westen gefahren, haben da keinen Besuch, wurde dann auch abgelehnt, dass sie, ich glaube, die haben sich mal drum beworben, dann man konnte dann irgendwie so einen Antrag stellen, ist jedenfalls nicht durchgegangen. Lange Rede, kurzer Sinn, mein Onkel hat Musik geliebt und war DJ und dann noch die Tante von den beiden sozusagen, die Schwester von meiner Oma, die hat zum Plattenladen gearbeitet zu DDR-Zeiten. Wie das da genau dazu kam, dass ich das erste Mal an Musik gekommen bin, weil wir hatten Schallplatten und ich habe diesen Schallplattenspieler gehabt und ich habe dann Musik gehört. Und das ging von Roland Kaiser bis Udo Lindenberg. Es gab ja diese Amiga-Schallplatten. Ich weiß nicht, ob du dir das was sagst. Das war ja der einzige DDR-Verlag, der dann auch im Namen also so Westbands auch verlegen durfte. Sehr selektiv natürlich. Aber jetzt im Nachgang so wusste ich dann Bruce Springsteen, riesengroßes Konzert in der DDR. Muss ja Wahnsinn gewesen sein, da irgendwie 200.000 Leute irgendwie.
Ich habe gerade seine Biografie gelesen.
Ja? Kannst du empfehlen?
Ja, auf jeden Fall. Ja,
muss ich auch unbedingt machen. Der hat mich so ein bisschen, glaube ich, mit der Musik infiziert. Der wiederum ist aber 1989 im August über Ungarn. Und wir waren auch 89.
Das ist in dem Buch beschrieben tatsächlich.
Krass. Und wir waren auch 89 in Ungarn im Urlaub. Aber meine Eltern, nichts gegen, wenn ihr das jetzt hört, ne, nichts gegen euch beide, aber ihr hättet euch das nie getraut. Und das ist so diese DDR-Mentalität, klein sein. Die haben es voll so mitgenommen, nicht aufmupfen und seinen Job machen. Und mein Onkel war, raus hier, ich zeig's euch, über die Grenze rüber, in Bayern gelandet. Und das erste Mal Musik dann, Westmusik dann auch bei ihm, war OMD, Orchestra of Manoeuvres in the Dark. Seit damals bin ich Fan, höre ich heute noch. Und das sind so die Platten, die ich dann durchgehört. Da hatte so eine Stereoanlage dann und dann CD-Spieler und dann, und ich habe Augen gehabt und dann nur Musik gehört da. Und wir haben die dann zweimal besucht dann nach der Wende auch. Und das war ein Highlight.
Was hast du damals, also Roland Kaiser, Udo Lindenberg, was noch? Also dann hast du ja wahrscheinlich ja auch englische Musik gehört.
Ja, wenig zu DDR-Zeiten. Ich war, weißt du was, meine Eltern waren sehr große Schlagerfans. Ja, ja, und bis heute genieße ich das Kulturgut des deutschen Schlagers.
Wow.
Manche Leute gucken mich an, wieso kann der Typ jetzt Freddie Quinn, also noch die Zeit davor, die Liedtexte auswendig. Das hat noch einen anderen Grund, das erzähle ich gleich noch.
Und Freddie Quinn nicht Biene Maya gemacht auch?
Nee. Bitte? Das war Karel Gott.
Ach, Karel Gott.
Jetzt hör auf, das weißt du
ja. Nein,
du willst doch bloß wissen. Das war Karel Gott.
Ja, schlagermäßig bin ich jetzt nicht so.
Die goldene Stimme aus Prag. Ich meine, jetzt bin ich drin im Thema. So, richtig. Also ich kann dir nicht mehr sagen, was ich da alles gehört habe. Aber das wurde dann immer mehr. Ich wurde aber auch, ich bin ehrlich, da auch sehr ehrlich, auch die Jahre danach, sehr stark auch infiziert von, wir waren dann so eine Clique, auch nach der Wende dann. Und wir hatten da einen Kumpel, der hat relativ...
Freddie Quinn hat Tom Jerry gemacht, oder?
Ach. Nee, das war Udo Jürgens.
Guck.
Du bist richtig. Jakob, mein Sohn sitzen würde, der könnte da noch viel mehr zu sagen, aber der kennt dann auch diese ganzen Sachen. Aber das, genau. Also viel Schlager, viel was im Roger Wildecker hoch und runter. Ich habe mit einer ehemaligen Kollegin von mir, machen wir uns einen Spaß draus, wenn dann immer Weihnachtsfeiern waren, haben wir uns Roger Wildecker gewünscht, zusammen getanzt dazu. Herrlich. Geht das Herz auf. Einfach Musik, die Musik macht bei mir, je nach Stimmung, unterstützt das die Stimmung. Ist nicht nur positiv, kann auch melancholisch sein, Indie-Folk heute. Aber kommen wir nachher nochmal quatschen.
Und jetzt, als die Mauer gefallen ist, hat das irgendwas dann gemacht? Haben alle gesagt, okay, wir ziehen hier direkt weg? Oder wie war das denn mit Reisen überhaupt?
Ja, mit Reisen zu DDR-Zeiten, wir waren privilegiert. Mein Vater, der war Produktionsleiter in einem Betonwerk. Das war früher Hafenbaukombinat, nannte sich das. Wir haben dann also für den Hafen so Platten, Betonplatten produziert. Er war Bauingenieur. Und die hatten immer so, die Betriebe hatten so Austausch, Ferienobjekte. Das waren ja so Kombinate, haben ja von der Zange, Kühlschrank bis zu einer Betonplatte alles produziert. Gab ja so einen 5-Jahres-Plan und da wird gesagt, die Leute brauchen mehr Konsumgüter, also macht ihr eigentlich Betonplatten. Ihr müsst jetzt auch noch, keine Ahnung, das machen. Und die hatten auch Ferienobjekte. Und die haben sie sich gegenseitig vermietet. Ja, oder auch zur Verfügung gestellt. Vermietet ist ja falsche Wort zu jetzt sagen. So, das heißt, es gab einen Partnerbetrieb in der Tschechoslowakei damals, heute Tschechien. Und wiederum hatte dieses Betonwerk, in der Nähe von Wismar, auch eigene Ferienobjekte. Und die wurden gegenseitig zur Verfügung gestellt. Wir konnten dann in die Tschechoslowakei fahren, waren dort 2 Wochen im Urlaub und meistens dann auch, hat man so geguckt mit Leuten, die man auch gerne mochte, also hat dann Urlaub zusammen verbracht. Eine herrliche Zeit, auch dort, Lagerfeuer, ein Pool, eine Sauna. Ich habe vorher noch nie eine Sauna gesehen, da gab es eine Sauna. Und für mich war auch die Tschechoslowakei damals schon sehr weit. Also heute würde man sagen, wir waren damals in der Slowakei und wir haben viele Urlaube gemacht. Mein Vater hat ein totales Fernweh. Also vielleicht habe ich das auch ein bisschen von ihm geerbt, dass ich als Kind, wenn wir bei meinem Opa waren, der hatte so eine kleine Bibliothek, immer im Lexikon mir die Flaggen gemerkt habe, die Länder, die Hauptstädte und immer davon geträumt hat, dahin zu fahren. Habe ich so einen Globus bekommen von denen dann, weil die das wussten und habe immer ganz viele Sachen raufgeklebt, habe mir so Aufkleber ausgeschnitten und habe die auf Länder geklebt, wo ich mal hin will. Ich hatte immer dieses...
Und waren da einige dabei, wo man noch nicht hin konnte in DDR-Zeiten?
Viele. Eigentlich die meisten. Aber es war das nicht interessiert. War auch kein Thema bei mir.
Okay. War dir das denn bewusst?
Nee. Ich habe das nicht hinterfragt.
Okay.
Die haben mich auch gelassen in dem Glauben.
Jetzt hast du noch was, ist mir gerade eingefallen, was ich auf jeden Fall noch fragen wollte. So, dein Vater hat in diesem Betonwerk gearbeitet. Hattet ihr ein Trabi? Hattet ihr ein Auto?
Ja, wir hatten ein Auto. Aber wir hatten kein Trabi. Doch zum Anfang. Wir hatten einen Wartburg.
Oh.
Ja, und ganz zum Schluss, als mein Opa, der ist sehr früh gestorben, haben meine Eltern den Skoda geerbt. Das war so, der Skoda war so das mit dem Lada zusammen, das Top-Auto in dem Ostblock. Und wir hatten einen Wartburg, einen grünen Wartburg. Der war immer kaputt, wenn wir in Urlaub gefahren sind. Die Hälfte vom Urlaub, wenn wir in Urlaub gefahren sind, waren wir in der Werkstatt. Lichtmaschine ausgefallen, in Bratislava liegen geblieben, im Auto geschlafen. Meine Eltern hatten mehr Angst als ich. Ich fand das Abenteuer. Im Auto schlafen, zu dritt im kleinen Wartburg. Wie geil ist denn das? Mitten in Bratislava. Wollen wir so rechts und links gucken? Ja, also wenn meine Kinder mit wir so losgefahren wären, da wäre ich mehr Schisser gewesen als das, was ich damals war. Also ich
Kriminalität war ja, glaube ich.
Gab's nicht. Die gab's bestimmt, aber die wurde uns nicht erzählt. Was du nicht weißt, macht die nicht heiß. Und das Thema Kriminalität gab es in der DDR so nicht. Und es gab sie, aber wir haben davon nicht erfahren. Leute wurden doof gehalten.
Aber vielleicht war sie auch tatsächlich nicht so ausgeprägt. Also die grundsätzliche, ich glaube schon, weil gerade natürlich so ein Kontrollstaat, und das sieht man ja heute auch bei anderen, weisen häufig weniger Kriminalität auf. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es keine Wirtschaftskriminalität oder Korruption gibt, aber halt nicht, dass du überfallen wirst oder ausgeraubt wirst. Diese Dinge, die sind, glaube ich, dann meistens weniger in solchen. Das ist ja dann die gute Seite tatsächlich.
Auf jeden Fall.
Dann das, was du angesprochen hast, es war, also DDR war ja wirklich stark Gemeinschaft, ne? Also
Kollektiv. Gemeinsam Dinge, du konntest nur vorankommen, wenn du dich gegenseitig unterstützt hast. Einer konnte was, das konnte der andere nicht. Einer hatte was, das hatte der andere nicht. Man hat sich gegenseitig geholfen, das war ja das Verrückte. Die Leute untereinander haben sich extrem kollektiv miteinander verhalten. Mega.
Auf der einen Seite, auf ja. Und jetzt Seite. Die ja. negative Seite natürlich, Stasi.
Klar, du wusstest halt nicht, wer dabei war.
Gegenseitig bespitzeln ja. und so. Habt ja. ihr da was von mitbekommen?
Nein. Nee. Haben doch, ich sag mal, mitbekommen, dass es das gibt. Und dass es im Umkreis, auch mhm. als dann meine andere Familie Teil davon ausreisen wollte, dass sie natürlich dann Besuch hatten auch mal und gefragt wurden dazu. Das wird jetzt hier auch zu weit führen. Ne? Ich weiß auch nicht alle Details. Aber wir selber, glaube ich, es sei denn, meine Eltern haben mir darüber nie berichtet, ich selber kann das nicht sagen. Oder ich habe es dann auch nicht beobachtet oder auch wahrgenommen, dass ich irgendwelche Menschen gesehen hätte, die da nicht hingehören. Was waren ja meistens welche, die von außen dann kamen. Hm. Es war ja nicht nur so, dass wir haben auch in so einem Neubaublock gewohnt. Also Neubau hieß das bei uns, weil er neu war. Meine Eltern hatten früher ein Haus, da haben wir erzählt, als ich geboren wurde, da lag ich im Kinderwagen. Da haben sie den Kinderwagen die Bremse anziehen müssen in dem Haus, weil ich sonst runtergerollt bin. So haben die gelebt. Das können sich heute Menschen gar nicht mehr vorstellen. Die ja, Toilette war auf dem Flur. Und dann hat man solche Plattenbauten gebaut. Bei uns hieß das Neubau. Und das war der erste luxuriöse Standard, den meine Eltern dann hatten. Mhm. Die waren stolz darauf. Und ich war stolz, ein 11 Quadratmeter Zimmer für mich allein zu haben. Und sie ihre, ich weiß nicht, 48 Quadratmeter oder 50, wie groß die Wohnung war. Mit Öfen in jedem Raum, weil wir geheizt haben. Die Kohlen waren unten im Keller. Die habe ich als Kind dann hochgeschleppt. Ja, ich musste nicht viel machen als Kind. Ich wurde auch sehr verwöhnt. Aber Kohlen und Einheizen, ich wusste früh, wie man Ofen heizt.
Krass.
Ja.
Wahnsinn.
Und, ne, wenn, ich glaube, das war schon der erste kleine Luxus, den man hatte. Und du hast ja über den Bartbuch gesprochen. Ja, der war da, aber der war immer kaputt.
Ich habe mich so gefragt, was ist eigentlich der Grund, warum die Leute so lange auf ein Auto, auf ein Trabi warten müssen? Teilweise über 10 Jahre, habe ich mal gehört. Stimmt das? Ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Stimmt, 20 teilweise, glaube ich sogar, wenn du dich angemeldet. Die Kinder wurden mit der Geburt, wurde man angemeldet dafür als Kind, dass man Anspruch auf einen Trabant hat.
Weißt du, warum das so lange gedauert hat?
Ja, ich meine, wie viele Länder hat Sozialismus funktioniert? Also rein wirtschaftlich. Ob der Kapitalismus funktioniert, da können wir nachher noch drüber reden. Aber es gibt ein super Buch, was ich jetzt erst in den letzten Jahren für mich gefunden habe. Das heißt, Der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Hat ein Professor geschrieben, der mal einfach ein bisschen aufgeräumt hat mit, was ab 1990 passiert ist und was davor auch passiert ist, aber gerade ab 1990. Und mir ist vieles klar geworden. Ich meine, der Westen kann nichts dafür, dass es im Osten Sozialismus gab. Und der Sozialismus hat einfach dazu geführt, dass die Leute nichts besessen haben, also sich auch um die Dinge nicht gekümmert haben. Ich sage nur, worüber habe ich mich als Geschäftsführer am meisten geärgert? Über viele Dinge, aber ich habe mich darüber geärgert, dass das, was immer hinterhergeschmissen wurde, Firmenwagen, Obstkorb, das, immer schnell zu einem relativ hohen Level an Erwartung geführt hat. Also was mir nicht gehört, Firmenwagen, kann man auch mal in der Tiefgarage an die Wand fahren und dann mit der Endabrechnung die Kosten der Firma überlassen. Weißt du, das ist bis heute eingebrannt, dass man mit wenig doch, egal wie viel Positivität ich später im Leben hatte, aber die Demut von damals, die kriege ich bis heute nicht raus. Und merke dann, wenn ich Dinge hatte, danach auch.
Was ja erstmal gut ist. Ne? Diese Bodenständigkeit.
Das ist nicht normal gut, das möchte ich auch gar nicht missen, Finn. Das ist da auch entstanden.
Ja.
Und deswegen, aber zu den Leuten. Ne? Die Leute hatten nichts, hatten wenig und haben aber auch wenig dann selber eingesehen, auch zu machen. Mhm. Warum das so ist, warum sie dann dieses Haus, was ihnen nicht gehört hat, nicht besser irgendwie hätten für sich selber schön machen können. Gab ja auch nicht so viel. Die DDR hat viel für Russland produziert, da wollte ich eigentlich drauf hinaus.
Mhm.
Und die DDR hat auch viel exportiert, damit sie sich das überhaupt leisten konnte, solange dieses Staatssystem, dieses Sportsystem, dieses Scouting-System.
Ich wollte gerade sagen, es war ja eigentlich auch darauf angelegt, dass alles subventioniert wurde.
Ja? Wir fragen uns heute noch, ne? Brötchen, am Wochenende wieder ein Kumpel von mir da gewesen, ein Brötchen geholt, sagt, oh, 1 Euro für ein Brötchen ist aber teuer. Ne? Eben kann man das jetzt leisten, er auch. Wir sagen trotzdem, ist teuer. Weißt du noch, früher DDR? Und dann kommen wir aber...
Was hat das dann gekostet?
Paar Pfennige. Pfennig hatten wir, ne?
Ja.
Der Ostmark,
ja, ja,
ne? Ja, ja. Aber es kann ja auch nicht sein, und es konnte nicht sein, dass Leute Brötchen gekauft haben, um damit ihre Enten zu füttern. Weil das falsch subventioniert.
Klar.
Das Geld, ne? Ich sag, eine Marktwirtschaft ist eine Marktwirtschaft. Das ist ja auch ein Thema von heute.
Es sei denn, sie hat eine Entenzucht.
Ja, er hat eine Entenzucht. Für die war das natürlich total cool. Aber das hat ja der Staat ja auch getragen.
Ja, klar.
Sagen, okay, kaufen Brötchen, Lebensmittel, Nahrungsmittel und verfüttern das an ihre Enten. Da ist was verkehrt gelaufen. Und am Ende, um mehr Einfluss der Staat nimmt und heute auch, ich bin kein politischer Mensch, bin in keiner Partei aktiv etc., halte mich auch extrem zurück, was das angeht. Ich habe aber eine Meinung. Und ich sag mal, ein System, in dem wir leben, wo immer mehr Staatseinfluss passiert, subventioniert wird, Dinge, die nicht lebensfähig sind, auch da muss man unterscheiden. Deswegen möchte ich auch gar kein Politiker sein. Für mich regelt
meine nächste Frage wäre Sozi gewesen.
Nee, kein Sozi.
Kein Sozi.
Kein Sozi. Ja. Eher so ein bisschen früher in der Mitte, aber die Mitte gibt's ja auch nicht mehr. Also von daher.
Wie hat sich dein Leben dann oder euer Leben nach dem Mauerfall dann verändert?
Ich glaube, unser Leben unterschiedliche Richtungen. Also das meiner Eltern war natürlich so, System ist zusammengebrochen. Mein Vater hat relativ schnell den Move gesehen auch, 1990 schon, weil der ist vom Grundsatz mitgeprägt ängstlich, aber als Typ eigentlich ein Unternehmertyp. Mhm. Idealer geborener Vertriebler. Warum der Bauingenieur geworden ist, kann ich dir nicht sagen. Es war eben so. Da war er früher Materialprüfer, dann war er Bauingenieur, dann war er da, bla bla bla. Hat er gemacht. Aber der hat sehr schnell erkannt, dass seine Fähigkeit ist, dem Kunden zuzuhören, gute Lösungen zu finden und ist unheimlich geschätzt und respektiert gewesen in seiner ganzen Arbeitszeit. Und gleich auch nach der Wende hat er sofort den Anschluss gefunden an Westunternehmen und hat mehr oder weniger für dieses Westunternehmen aus Kiel das Business in Ostdeutschland aufgebaut, in Nordostdeutschland. So, da hat er noch zwei, drei andere Bewerbungen geschrieben, aber das ist es dann geworden. Er hat einen Betonstahl, Bewährungsstahl, hat auch meins und das Leben vieler meiner Kumpels eine ganze Zeit lang geprägt, weil da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Und auch meinen Weg in die Logistik irgendwo geprägt. Und hat dort Vertrieb gemacht.
Du machst selber die Brücke, super.
Ja, oh, scheiße.
Nein, ja, sehr gut.
Wollte ich dir doch überlassen.
Ja. Alles gut.
Ich habe gesagt, was passiert, wenn du mich anträgerst. Lange Rede, kurzer Sinn. Also der hat's geschafft, meine Mutter hat's auch geschafft, die ist eigentlich ihr Leben lang in einem Unternehmen gewesen. Das war ein sehr, sehr großer Matratzenhersteller. Da hat sie die Materialwirtschaft dann irgendwann fast allein gemacht. Früher waren es ja ganz, ganz viele Personen, Einkauf und so. Mhm. Das hat sie gemacht. Von der Seite, also da habe ich auch ein bisschen in der Studienzeit oder Schülerzeit gearbeitet. Der Laden hat's auch geschafft über die Wende. Das heißt, den gibt es immer noch bei uns im Ort, ist einer der größten Arbeitgeber, der Frauen auch in der Näherei und so weiter beschäftigt, wurde aber dann auch vom Westunternehmen übernommen, so wie fast alle. Am Ende des Tages war, das Grundstück hat eine Marke gekostet und der Betrieb fast nichts, also hat man weitergemacht. Ist egal, es war die Zeit. Und ich selber, anderes System. Ich war an der Polytechnischen Oberschule, Fritz Reuter, so lange in Varin. Und dann war der Weg natürlich gewarnt, gehst du aufs Gymnasium oder nicht? Ich hatte erst gar keine gymnasiale Empfehlung, weil ja, irgendwie hat man mir das nicht zugetraut und irgendwie ist jeder gegangen. Und dann haben meine Eltern auch gesagt, okay, der hat vorher alles einzeln gehabt, wieso soll der nicht aufs Gymnasium? So, ne? Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es gelaufen ist. Jedenfalls bin ich auf dem Gymnasium gelandet, in Brühl, das ist ein Ort weiter. Mhm. Viele neue Eindrücke.
Aber dann warst du dann quasi schon vor dem Mauerfall?
Nee, das war nach der Mauer. Das kam alles zusammen. Ich war 1990, kam irgendwie alles zusammen.
Okay.
Und was zusammenkam war, dass natürlich das ganze schulische und das ganze Sportsystem ist ja zusammengebrochen. Weil das, was wir im Osten ja gemacht haben, war ja erstens nichts wert. Also das war das, was bei mir hängen geblieben ist. Und ne, weil das könnte man ja aus der BRD heraus besser regeln. Es wurde alles übergestülpt und neu gemacht. Und was war da die Konsequenz? In den Orten sind die ganzen Sportvereine eigentlich mehr oder weniger erstmal kollabiert. Es ging dann relativ schnell auch wieder weiter. Aber bei mir war es so, dass meine Sportkarriere sozusagen primär durch dreimal in der Woche Leichtathletiktraining früher geprägt war und zweimal Fußball.
Wow.
Und das habe ich auch gebraucht. Und am Wochenende Wettkampf. Das war so mein Grundtendenz. Und das war erstmal weg. Deswegen bin ich dann im Fußball, Leichtathletik gab es gar nicht mehr. Ich habe dann Leichtathletik eigentlich mit 11, 12 aufgehört. Bin dann eher zum Fußball tendiert. Dann kam auch so ein bisschen die Ambition, vielleicht machst du auch im Fußball ein bisschen mehr weiter. Dafür habe ich aber nie richtiges Fußballtraining gemacht. So, das hat immer gereicht, auch irgendwo dann anzuklopfen. höhermäßig anzuklopfen, so wie bei allen da draußen gerade, ja, die alle das Potenzial hätten, aber machen wir uns nichts vor. Dafür hätte es aber auch eine Ausbildung gebraucht. Die richtige Ausbildung habe ich eigentlich in der Leichtathletik gehabt. Die ist alles zusammengebrochen. Und wenn du mich so fragst, 1990, 91, 92, war so ein Riesenvakuum. Man hat sich irgendwie auch politisch irgendwo ist man den Starken hinterhergelaufen. Manche waren auf einmal links, manche waren auf einmal rechts. Man selber wusste gar nicht, wo man dazu gehört. Es war die Lichtenhagen-Geschichte in Rostock, ne, wenn du das irgendwie noch im Kopf hast, mit den Hooligans und so weiter. Überall hat man so ein bisschen hingeguckt und man wusste gar nicht, wo man dazugehört. Ich glaube, das ist in so einer Phase, wo so ein Staat in so ein Vakuum gerät, wo noch nicht richtig klar ist, wie es weitergeht. Wir waren zum Glück nicht von Arbeitslosigkeit betroffen. Wir haben weiter in unserer Neubauwohnung gelebt bis 1994. Dann haben meine Eltern ein Haus gebaut. Und weil das mal ihr Lebenstraum war, ein Haus bauen. Haben wir gedacht, es muss auch mein Lebenstraum sein. Aber ja, irgendwie nimmt man ja Dinge an. Aber das war 94. Und die Zeit dort, von 1990 bis 94, ist ganz schwer zu beschreiben, was da eigentlich war. Was war dann, als es dann langsam wieder losging, war ich auf dem Gymnasium. Und was war dort wieder? Da war wieder ein Sportlehrer, der mein Potenzial erkannt hat, der mit mir zu Wettkämpfen gefahren ist, teilweise alleine, im Auto gesessen, er gesagt hat, Mensch, den anderen müssen wir fördern. Und das hatte ich schon einmal an der ersten Schule, das hatte ich in der zweiten Schule. Und das ist einer der Gründe, warum es Shift 3 gibt, die Community, weil ich einfach sage, es braucht Leute an der Seite, die dein Talent sehen und dich entwickeln. Und das ist da geprägt worden.
Wahnsinn.
Es gab immer wieder so Menschen, die mich etwas in mir gesehen haben, was gegeben haben und ich erstmal noch gar nicht zurückgeben konnte. Und auch nie verstanden habe bei einigen, was habe ich überhaupt zurückgeben können. Alle, die das jetzt hören, vielen Dank dafür, dass ihr an der Seite wart, weil ohne euch wäre das nie gegangen.
Toll, hat sich der Podcast ja schon gelohnt, alleine diese Storyline mal tiefer gelegt zu haben.
Absolut. Cool.
Jetzt hattest du gesagt, so ein bisschen Vakuum, vielleicht noch eine Frage dazu. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das für viele Menschen schwierig war. Letzten Endes waren sie ja davor die Zeit so gesehen, ob man es jetzt gut finden möchte oder nicht, aber politisch entmündigt, ne?
Also ja, müssen sich um nichts kümmern. Der Staat hat sich gekümmert.
Genau, ja. Es gab ja nur eine Richtung, SED. Und ja,
genau.
Dann natürlich, wenn sich dann was öffnet und sagen, so, jetzt müsst ihr euch mal überlegen, wie seid ihr denn überhaupt politisch unterwegs?
Absolut.
Fängt man ja erstmal an, darüber nachzudenken, wo man vielleicht jetzt, keine Ahnung, wie alt deine Eltern waren, hat man sich ja jahrzehntelang da gar nicht drum kümmern müssen und gar keine Gedanken zu gemacht. Ne? Sondern es war halt so, wie es ist. Konnte man gut finden oder nicht, aber ändern konnte man eh nichts.
Nee, ne? richtig. Ja, das ist so. Bin gerade mal überlegen, Anfang 30, Mitte 30. Ja. Und meine Eltern waren, ich glaube, ein Stück weit. Es gab viele Wendeverlierer, die vielleicht jetzt 10 Jahre älter waren, also 45, 50, die waren in ihrem Job relativ weit. Du darfst da auch nicht vergessen, sehen wir heute auch in Flüchtlingssituationen, wenn ein Arzt aus Syrien oder eine Ärztin kommt, es wird ja hier erstmal gar nicht anerkannt. So, und so war das da auch. Viele Jobs wurden nicht anerkannt. Nicht nur NVA wurde aufgelöst, Armee, da habe ich totales Verständnis für, diese ganzen Staatsapparate. Aber es gab ja auch viele, die im medizinischen Bereich etc., die erstmal kämpfen mussten darum, das, was ich so höre, ich möchte nichts Falsches erzählen, aber erstmal auch um ihre Anerkennung kämpfen mussten. Und dann sind natürlich viele in ein Loch gefallen. Es gab blühende Landschaften, erinnere dich mal das Versprechen. Und dann kam die Situation, Kohl, Eierwurf etc. Ja. Ex-Kollege von mir, der war auch dabei. Ja, der Kohl hat ihm ein Schlawittchen gehabt. Also Jürgen, wenn du das jetzt hörst, das ist für dich. Ja, weil es war jetzt nicht aus dem Ost, der war in Schwabe, ne, war ja zufällig da, ist nur mit reingeraten, sagt er immer, ich glaube das noch nicht ganz. Das ist eine andere Geschichte.
Der kam gerade vom Einkauf und hatte Eier dabei.
Absolut, und dachte er, wäre das gewesen. Aber viele sind ein absolutes Loch gefallen. Die hatten keinen Job mehr. Die wussten nicht, wie es weitergeht. Die Betriebe wurden abgewickelt. Das, was sie hatten, die hatten meist nichts, weil das hat die nicht gehört. Keiner hatte Eigentum in dem Sinne. Gab ja kein Eigentum. Ja. Meine Eltern haben mit ihrer Mietwohnung für ganz wenig Geld gelebt. Die haben wenig verdient, hatten aber auch wenig bezahlt. Das heißt, das System war ja komisch verteilt, wenn man das mal mit dem kapitalistischen System vergleicht. Und was ich ja so als große Hürde mit dieser Ostverbitterheit sehe, ich habe ja nun Glück gehabt, dass ich 12 war und mich relativ schnell an so ein System gewöhnen konnte. Viele haben nicht die Möglichkeit gehabt, weder dass da die Eltern irgendwie Unternehmer waren, einen finanziellen Background hatten und haben bei Null gestartet. Und das siehst du auch in den Familien, es führt sich sofort. Und wenn dann mal einer dann da ausbricht daraus in einer positiven Art, dann ist das für mich sehr, sehr hoch anzurechnen. Also nicht in meiner Person, aber viele, die ja dann auch gleich nach der Wende irgendwie in die USA gegangen sind oder woanders hingegangen sind und krasse Wege genommen haben. Aber es waren halt wenige.
Ja.
Im Vergleich zu dem, ne?
Ja gut, ich glaube, diese Ostverbittertheit ist ja letzten Endes, was du vorhin schon mal sagtest, auch mitunter zustande gekommen, weil ja nun mal einfach alles platt gemacht wurde, ja auch die guten Dinge. Ne? Wenn du sagst, okay, die ganzen
Poliklinik, weiß nicht, ob der Begriff dir was sagt. Ein Ärztehaus mit vielen Ärzten an einem Platz. Hatten wir alles. in kleinen Dörfern hatten wir eine Poliklinik. Da war ein Hausarzt, ein Kinderarzt, ein Lungenarzt und da. 4, 5 Ärzte. Einfach da. Ärztehaus. Nannte sich Poliklinik. Wo ist einmal hingegangen, ein Wartezimmer und dann hast du die Ärzte gehabt. Paketboxen. Wo kamen die Westpakete an? Der neueste Startup hat jetzt Paketboxen, wo man einen QR-Code dran hat. Bei uns gab es wohl die Pakete nur in Boxen ausgeliefert. Da hast du einen Code bekommen und dann hast du das Ding aufgesperrt. Die standen an jeder Neubau, Plattenbauwand, stand so eine Paketbox. Das ist jetzt nichts Neues. Also, wie gesagt, man muss die alten Sachen einfach nur mal betrachten. Viele, viele, viele andere Dinge, wo ich heute sage, ja, ist ein Relikt. Ich bin jetzt kein Ostalgiker. Ich beschäftige mich mit meiner eigenen Vita, mit der eigenen Vergangenheit, sehe die ganze Negativität da drin, sage, dass der Sozialismus in der Form nicht überlebensfähig ist und dass der Kapitalismus die einzige Form ist. Die Frage ist, wie man ihn auch sozialer hinkriegt als das, was heute teilweise läuft. Wenn ich jetzt nach Amerika gucke, da müssen wir uns schon Sorgen machen, aber es ist ein anderes Thema.
Absolut.
Ja.
Gibt es viele spannende Debatten zu?
Ja.
Ich könnte mich noch stundenlang weiter mit dir über die DDR unterhalten, weil ich das selber so interessant finde. Aber wir machen jetzt mal so langsam den Switch in, heißt ja nicht nur Shift 3 Mensch, sondern ja auch, wir sprechen ja auch über Prozesse, Technologie.
Ja.
Und du warst auf dem Gymnasium, hast wahrscheinlich Abi gemacht, ne? Und
genau, hab dann nochmal einen Abstecher aufs Sportgymnasium gemacht, aber nochmal anderthalb Jahre, weil sportliche Ambitionen halt größer waren und auch dieser.
Das heißt, du hast weiter versucht, eigentlich Sportprofi zu werden?
Und auch das rechne ich meinen Eltern hoch an, dass die mit 15, 16, also 94, wo sie ein Haus gebaut haben und richtige Joblage, mir ein Internat finanziert haben. Ich war zwar Kader, also es gab so ABCD-Kader.
Dann warst du Mittelstufe da in der Zeit.
Genau, 94, richtig, richtig. Und dann bin ich das nach Schwerin gegangen. Ich hatte da zwei Möglichkeiten, Schwerin oder Rostock, habe mich dann für Schwerin entschieden. In Schwerin wurden Top-Leute, Olympiasieger ausgebildet.
Und da ist dein Bezug auch zu, obwohl Vagine auch schon Mecklenburg-Vorpommern gewesen?
Ja. Das hat sich gerade gegründet, Mecklenburg-Vorpommern. Genau, Schwerin war von uns 30 Kilometer weg und da waren wir einfach pragmatisch. Rostock war 50 weg, da gab es damals noch keine Autobahn.
Ja.
Aber die A20, diese Küstenautobahn, wurde erst später gebaut und meine Eltern haben gesagt, okay, wir bezahlen dir jetzt schon das Internat, das ist schon teuer, du kriegst zwar Förderung, weil ich so eine, du musstest immer Normen erreichen, damit du Förderung bekommst, weiß nicht mehr wie hoch und wie, ich war irgendwie B oder C und da gab es einen Fördertopf und deswegen konnten sie sich das leisten, das haben sie gemacht. Ich war Einzelkind, die waren sehr klammernd. Und habe mich trotzdem die Woche über in Sportinternat gelassen. Und ich als 15-, 16-Jähriger hatte natürlich nicht nur Sport im Kopf zu der Zeit. Kannst du dir vorstellen?
Ja, also,
und Musik. Und Tischtennis spielen. Und deswegen sind meine sehr guten schulischen Leistungen dann auch einmal eingebrochen, weil ich wenig Raum für anderes dann hatte auf einmal. Ne? So. Und ich habe auch für mich dann gemerkt,
war das
okay,
gar kein reines jungen Internat?
Nein, da waren auch viele Volleyballerinnen, die Bundesliga gespielt haben in späteren Jahren und auch viele andere interessante musikalische Orte in Schwerin, die so in einem kleinen Ort nicht gab. Und so habe ich natürlich in einem Internat mit 8-mal in der Woche Training, 3-mal vor der Schule, dann zur Schule, weil kurze Wege, es war alles sehr gebundelt in Schwerin.
Und das war noch so. Zehnkampf
dann? Das war Zehnkampf, das war Zehnkampf da, richtig. Ja. Und
Wahnsinn.
Es war nachher auch irgendwo absehbar, dass meine Ambitionen, Olympiasieger zu werden, glaube ich, realistischerweise dann auch irgendwann, also ganz klar zu sagen, ich war da nicht mehr gut genug, das jemand zu erreichen. Vielleicht hätte ich es noch geschafft, wenn ich durchgezogen hätte, im gewissen Maße ranzukommen. Aber dann glaube ich, bin ich fest von überzeugt heute. Ich glaube nicht nur, hätte ich andere körperliche Voraussetzungen mitbringen müssen. Mehr Schnellkraft dann doch, als die ich hatte. Ich war immer ein Autodidakt. Du hast mich vorhin nach dem Speerwurf gefragt. Ich habe Dinge beobachtet und habt adaptiert. Ich konnte sehr schnell, sehr gut mit vielen Wiederholungen Dinge adaptieren, anpassen, für mich weiterentwickeln. Ne? Also deswegen habe ich es auch geliebt, Leute zu beobachten in der Sprungtechnik. Ne? Bob Beamon, Carl Lewis, wer auch immer, wie die gesprungen sind. So wollte ich ausspringen. Und ich habe auch gesehen, dass ich dadurch besser wurde. Das heißt, ich habe dort bei anderen gelernt, dieses Lernen, viel mir auswendig lernen, fiel mir unheimlich schwer. Dinge reinzukriegen, für mich selber weiterzuentwickeln, mich selbst, woanders hinzufahren, was aufzusaugen, was zu sehen, das habe ich geliebt, das liebe ich heute noch.
Ja, ich glaube, das ist ja immer ein Unterschied und das geht mir genauso, wenn man Dinge selber mit Leidenschaft macht oder wenn man sie machen muss. Ne? Das war bei mir genauso.
Ja. Also ich habe den Move zurückgemacht, weil du gesagt hast, Sportgymnasium. Ich habe dann irgendwann den Move zurückgemacht, habe dann weiter ganz normal trainiert, habe ein bisschen mit Fußballspielen.
Aber hast du das dann für dich selber so begriffen? Ich habe das nicht begriffen.
Ich habe, meine Eltern haben ein gewisses Maß an Grunddruck ausgeübt, dass sie gesagt haben, so geht's eben nicht weiter, wenn du jetzt noch Abitur machen willst. Ja. Und ich habe es begriffen, dass man neben dem Job, dass das System anderes ist, dass du hier nicht irgendwie Berufssportler wirst. Und habe ich das irgendwann bereut, vielleicht nicht auf die Fußballschiene gegangen zu sein? Nein, ich habe nie was in der sportlichen Richtung gemacht, wegen dem, ich kann damit mal Geld verdienen. Hm. Never ever, immer aus Leidenschaft.
Aber dieser Wunsch, Olympiasieger zu werden, ich meine, da hat man ja dann in der DDR auch einige Privilegien gehabt. Wenn man in so einem Olympiateam war, hat man andere Reisen machen dürfen als jetzt andere Menschen. Ja. Hatte das dann was mit zu tun?
Nee, hatte ich nicht im Hintergrund. Also nicht als
Ist kind. Mir gerade nur so durch den Kopf gegangen.
Ich habe doch mal Kathi Witt-Story jetzt gesehen.
Ja.
Bei der war es ja so, die durfte ja nach Reisen, war wurde ja dann auch nach der Wende anders gesehen als Person, ist ja klar. Aber bei mir war das nicht im Hintergrund. War ich zu jung für. Ich hatte alles, was ich wollte in der DDR.
Okay.
Und aber ich hatte auch im Westen dann alles, was ich wollte. Das war okay. Total in Ordnung.
So, das heißt, Entscheidung gefallen, Sportkarriere beiseite gelegt, ich konzentriere mich aufs Abi.
Richtig. Und dann kam ja auch so dann der Weg zurück an die alte Schule. Das war erstmal für mich gefühlt, ne? Wenn ich das heute so reflektiere und drüber spreche, ein Gesichtsverlust.
Echt?
Ich bin gescheitert.
Oh.
Ja, es war ein Gesichtsverlust.
Aber für weißt dich du, jetzt oder so wurde das, wurde Nein, das gespiegelt?
Weißt du, das war immer nur bei mir. Ich habe mein Leben lang. Was
ist denn für ein verrückter Typ?
Mein Leben lang, Finn, habe ich ein Riesending, was ich jetzt in den letzten Jahren zum Glück, was ich entzerrt hat, ist, was andere Leute über mich gedacht haben, war extrem wichtig.
Okay.
Und ich habe erst in den letzten Jahren begriffen, dass das 0,0 interessiert.
Das heißt, den Hauptdruck hast du dir immer selber gemacht?
Ich habe mir immer den Hauptdruck selber gemacht und ich bin immer noch so. Ich mache mir heute den Druck immer noch
selber. Weil häufig ist es ja so, dass das von den Eltern kommt, aber das war bei dir nicht.
Das war zum Anfang vielleicht so, dass meine Eltern mir in der Schule Druck gemacht haben.
Ja gut, danach das ist ja normal,
Das machen alle Eltern. Aber danach muss ich sagen, muss ich riesen Respekt zollen. Ne? Meine Eltern, die sind, wie sie sind. Jeder ist, wie er ist. Ja? Die haben auch eine Kindheit gehabt, die anders war als meine.
Ja.
Und deswegen mache ich denen überhaupt keinen Vorwurf drauf. Wo ich ihnen aber ein riesengroßes Lob aussprechen muss, oder ein Dank auch, ein Lob ist, klingt so blöd, ein Dank ist, dass sie mich immer haben machen lassen und mir vertraut haben. Die haben zwar immer skeptisch geguckt, auch später, wie geht der bei der SAP weg, warum? Ja, die können das zwar so nicht artikulieren, ne, aber ich weiß im Inneren drin, weil die ihre Handlungen waren so, die haben eingegriffen, wann es notwendig war. Bewusst oder unbewusst, weil sie vielleicht auch mit sich, mit ihrem Job beschäftigt waren, hatten sie den, aber da haben sie eingegriffen und ansonsten haben sie es laufen lassen. Sowohl in der Schule als auch im Studium. Null Druck gemacht. Keine Erwartungshaltung irgendwie, in manchen Situationen vielleicht, aber in den wesentlichen Situationen haben sie gesagt, ist sowieso dein Ding, du machst sowieso, was du willst.
Aber was ihnen ja hoch anzurechnen ist, aus so einem System kommend.
Ja.
Was ja dann, zwar jetzt nicht wie innerhalb der Wirtschaft auf Leistung getrimmt war, aber beispielsweise im Sport schon. Ne? Ja. Also das
im Sport. Und mein Vater, beste Beispiel für mich, wie man es vielleicht auch nicht machen sollte, der hat eigentlich immer 7 Tage die Woche gearbeitet, obwohl es nicht seine Firma war.
Wahnsinn.
Ja. Und ich hätte mir gewünscht für ihn auch selber, dass er manchmal ein bisschen mehr Dank für das bekommt, für das, was er getan hat. Weil rein finanziell wäre da sicherlich viel mehr gegangen.
Alles für die Gemeinschaft, ja?
Alles für den Club. Und heute noch rufen seine alten Eisenflechter an, mit denen er zusammengearbeitet hat, teilweise seine sozusagen Lieferanten, und bedanken sich für die gute Zeit, die sie mit ihm hatten. Das ist Krieg immer Gänsehaut.
Ja. Aber das war schön, im Nachgang so eine Wertschätzung zu bekommen.
Definitiv.
Das sagt ja eine Menge aus, auch mit deinem Dad. Abi fertig?
Ja.
Wie ging's weiter?
Ach, Abi fertig, André geht zur Bundeswehr. Eigentlich ausgemustert wegen Knien und Hören. Also ich höre ja seit der Kindheit sehr, sehr schlecht. Und wurde dann ausgemustert erstmal und habe gesagt, ich habe eine gute Idee. Ich habe ja nebenbei immer gearbeitet während des Abis bei meinem Vater in der Stahlhalle. Also ich habe da Eisen gebogen und so. Das war ja auch ein großer Teil neben dem Sport und dann der Schule. Also da mein Geld zu verdienen, weil Klamotten etc. wollte ich immer coole haben. Meine Eltern gesagt, kauf dir welche, kannst arbeiten gehen. Okay, ja, mache ich. Bin arbeiten gegangen. Kumpels mitgenommen, haben wir dann da gearbeitet in dieser Stahlhalle bei meinem Vater, Eisen gebogen. ohne Gehörschutz, ohne Atemmaske, Staublunge ausgehen. Also zum Glück.
Da hast du die deine Ohren kaputt gemacht? Nee,
die waren schon vorher kaputt. Okay. Ich glaube, das war das Tüpfelchen obendrauf, dass ich
heute. Aber weißt du, wie du deine Ohren kaputt gemacht hast? Oder ist es genetisch?
Selbst wenn ich es wüsste jetzt, ne? Ich weiß, dass ich jetzt irgendwann mal Hörgeräte nehmen muss. Das habe ich schon ausprobiert. Aber die Dinger sind kaputt. Und ich sage immer, das, was ich nicht mehr ändern kann, muss ich auch gar nicht wissen, wo es herkommt.
Okay.
Also ich bin der Einzige in der Familie, der eine Brille trägt. Und ich bin da neben meinem Vater, der hört auch schlecht. Aber ich glaube, bei dem ist das wirklich von der Stahlhalle. War zwar auch mehr draußen, aber ist egal. Höre ich einfach schlecht. So, aber ist egal. Gearbeitet. Und ja, dann kam die große Bundeswehrfrage. Ach, weißt du was, dieses Logistikding da bei ihm, viel auch Logistik geplant, welche Maschinen wir kaufen und so, bin dann mit ihm losgefahren, bis nach Baden-Württemberg Maschinen gekauft, die dann eingebunden dort und so. Das war so mein Ding. Ich habe immer Anlagen geplant, wie die Materialflüsse sein müssen mit Übergabebahnen, wie viel Produktivität wollen wir erreichen, was brauchen wir dafür. Das sind ja spezielle Maschinen, wo du so Beton vom Bügel, so große Stahlcoils, nimmst das Eisen runter. Logistik.
Aber das war
ich doch Logistik studieren, weil du gefragt hast, wie bin ich dazu gekommen, habe ich gesagt, Logistik bei der Bundeswehr ist doch gar nicht verkehrt. Bundeswehr ist doch ein sicheres Ding. Wir haben keine Feinde mehr. Da gehe ich hin, mach 12 Jahre. Ich hatte ja schon damals meine Freundin, heutige Frau, wir waren ja damals schon zusammen. Wir sind ja ewig altes Ehepaar. Und die fand das natürlich nicht so cool. Weißt du was? Und das Schicksal ist ja echt da, für uns alle. Und da glaube ich auch dran. Und dann haben die gesagt, wir nehmen dich beim Bund. Die waren in Köln in so einer Offizierbewerberprüfzentrale, hieß das.
Wie alt warst du da?
Da war ich 18, 19. 18, 19.
Und da warst du aber schon mit
Abi deiner fertig. Porte zusammen. Da war ich mit, ja. Melli war schon auf meinem Abiball. Ja.
Ah, okay.
Ja, die ist schon, die gehört zum Inventar. Das ist eben. Ich war früher gut unterwegs im Sinne von, ich hatte viele Angebote, aber es hat mich alles nicht interessiert. Und da war eine Frau, die eigentlich, hat mich auch nicht zum Anfang interessiert, aber sie war penetrant. Und sie hat gesagt, irgendwas findest du an diesem komischen Typ, der da, ja, Einzelkind und ein bisschen komisch ist, dann doch so interessant.
Sie stand auf 10 Kämpfer wahrscheinlich.
Das kann sein. Ich war natürlich, hat früher Zopf und dann ihr Dings abrasiert die Seiten und war natürlich, ich hatte Oberschenkel, die haben keine Hose gepasst. Ja, aber weiß nicht, ob eine Frau große Oberschenkel steht, weiß ich nicht.
Hast du dann Röcke getragen?
Ja, Jola, was hast du? Große Oberschenkel, ja?
Hast du Röcke getragen?
Ich war fast ein Schotte. Ja? Ich nehme ja auch immer die Persönlichkeiten an in den Ländern, wo ich gerade bin. Spaß, was die Leute denken, ich bin doof.
Ihr könnt es ja nicht sehen, aber er hat eine Hose an, keine Sorge.
Ich habe eine Hose an, genau. Richtig. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Aussortiert, genau wegen den gleichen Gründen. Weil bei der normalen
aber ganz kurz, ja. Ne? Du bist ausgemustert worden und jetzt kannst du eigentlich im Nachgang wirklich froh sein, dass deine sportliche Karriere da das Ende gefunden hat, weil da merkt man ja auch dann, dass Profisport ja auch einen gewissen Verschleiß mit sich bringt.
Ich habe an den Knien gar nichts gehabt. Der Arzt war blind.
Ach so.
Und ich war taub. Ja, taub war ich. Am Ende war es der Ohrenarzt. Und ich bin sehr dankbar, dass es so gekommen ist.
Okay.
Weil dann kamen halt die anderen Dinge mit dem Studium. Ich hatte vorher so einen Ausbildungsplatz, auch in der Stahlbranche, also in Bad Oldesloe. Da hätte ich dann Ausbildung erst gemacht. Ich wollte erst eine Ausbildung machen in dem Bereich und dann studieren. Das war der Plan.
Okay.
Kam dann anders. Ausbildungsplatz war weg. Ich habe gesagt, dann gehe ich jetzt studieren. Was mache ich, damit ich weiter arbeiten kann? Bleibe ich bei meinem Vater, bleibe ich zu Hause wohnen? Es war bequem. Der Kühlschrank war voll. Ich konnte freitags Party machen, samstags Fußball spielen. Ab und zu habe ich meine Freundin besucht, ab und zu habe ich sie besucht. Die war in der Zeit dann schon in Hamburg. Und ich habe dann in Wismar angefangen, BWL zu studieren, mit einem Schwerpunkt Logistik dann im Hauptstudium.
Gab es das da schon?
Das gab es da schon, ja. Aber Logistik, Schmalspurlogistik,
okay.
Produktion so ein bisschen, Hafenwirtschaft. Mein Ziel war eigentlich dann, mit dem, was ich da gesehen habe, ich möchte irgendwann mal in so einer Spedition als Supply Chain Manager in einem produzierenden Unternehmen oder in einer Spedition als Disponent arbeiten. Kannst du das vorstellen? Ich Disponent?
Wieso denn nicht?
Ja, ich habe nicht geraucht, noch nie. Und ich hatte auch bisher auch keine Gegenscheine, weil die Disponenten brauchen noch immer eine Fluppe. Ja. Oh. Nicht böse gemeint. Ich habe sehr, sehr liebe, nette Disponenten hier gerade im Blick, an die ich denke. Aber die meisten hatten immer ein Ding an. Und dann, ich bin aus dem Termin
kam. Wäre mehr was für mich gewesen. Ich habe ja lange Zeit gebraucht.
Ja, siehst du? Ja. So, lange Rede, kurzer Sinn. BWL hat mich durchs Studium gequält, war ein schlechter Student, war ein guter Eisenbieger in der Zeit.
Hast du dann nebenbei weiter gearbeitet?
Hab mehr dort gearbeitet als studiert.
Ah.
Und habe dann noch Pflichtpraktikum bei Philips damals gemacht. Da bin ich gnadenlos gefordert gewesen, weil da ging es um Supply Chain Management von neben der Logistik jetzt mal das erste Mal hands-on zu Supply Chain Management, Systemflüssen, Systeme. Hat gesagt, diese Scheiße mit IT, ich glaube, das
war aber der Logistik. Aber der Begriff war ja damals schon, sage ich mal, neu, ne, auch.
Der war neu, der war total neu. Und ich habe hier Baumgarten, wie sie alle hießen, hier unser lieber Freund Peer, die Bücher dann gelesen davon, habe gedacht, das ist es doch eigentlich. Raus aus dem aus der Fabrik, Transport als Mittler dazwischen, multimodal, und dann die Fabrik selber. Ist doch spannend. Und diese Fernweh, viele Kunden zu sehen, viele Orte zu erleben, rauszukommen aus dem Ort Varin, das war mir super, super wichtig. Und das hat dann auch dazu geführt, über meine, dann zum Ende des Studiums, habe ich eine Diplomarbeit geschrieben für die Deutsche Eisenbahn Consulting. Und gesagt, okay, mach ein Eisenbahnthema. Die Bahn begleitet mich ja schon länger, das weißt du, nicht nur später. Also es hat eine Geschichte, es hat alles eine Geschichte. Müssen auch ein bisschen auf die Zeit gucken. Aber das hat auch eine Geschichte. Und bin dann an ein Projekt gekommen, wo es um Prozessketten in der Anbindung eines Online-Shops oder die Auswahl eines Online-Shops und die Anbindung an ein SAP Warehouse Management System ging. Ah, habe gedacht, oh, das war spannend. Lager, die Typen waren cool, bei Schott damals, Schott Zwiesel, Trinkgläser, Spedition, Militzer und Mönch, eigenes System. Und ich als Deutsche Eisenbahn Consulting Hansel muss mal gucken, wie man das hinkriegt. Open Shop angeschrieben, Intershop angeschrieben, Workshops gemacht, Prozessketten aufgemalt. Alles das erste Mal.
Cool.
Habe ich gesagt, das kannst du vorstellen, weiterzumachen. Diese SAP-Welt, cool. Da war gerade zu der Zeit, wann war das? 2000, 2001? So, wo waren wir stehen geblieben?
Finn? Bei deinem ersten Projekt. Prozessketten,
genau, Design. Genau, Prozessketten, Design, etc. Und dann war ja gerade in der Zeit, ich sag immer, alle Stationen habe ich immer irgendwie in der Krise angefangen. Was, warum? 2000? War ja das erste Mal irgendwie New Economy Blase, Intershop und die ganzen, die ich vorher angefragt habe, die waren auf einmal alle irgendwie in der Schieflage. Ich zur, was war es, Expo in Hannover, muss 2000 gewesen sein, auf den Heidestand, mich bei Dieter Heide und kennst du alle besser als ich, ja, mich beworben. Und weißt du, was passiert ist? Nur Absagen. Ich habe auch damals fürs Praktikum, ne, das muss ich vielleicht doch noch erzählen, weil ich das auch Fänger auch in vielen Präsentationen bei mir ist. 60 Bewerbungen geschrieben, um damals einen Praktikumsplatz in der Logistik zu kriegen.
Ist ja irre.
Ich war zwar ein schlechter Student, ne? Aber ich war kein schlechter Mensch, glaube ich jedenfalls. Aber keiner wollte einen. Und das ist sehr, sehr ähnlich, mein Gefühl, wie wir gerade in der jetzigen Zeit sind. Das ist auch ein Auslöser gewesen für Schiff 3. Ich glaube, wir laufen wieder eine sehr ähnliche, herausfordernde Situation, dass Menschen sich da mit Praktikanten rumschlagen.
Und für dich ja auch eine neue Situation dahingehend, weil vorher gab es Menschen, die in dir Talent erkannt haben, gefördert haben.
Richtig.
Und dann schreibst du 60 Bewerbungen und kriegst nur Absagen. Das ist ja auch irre.
Ja, weißt du was? Und wo ich eine Zusage bekommen habe? Wer das war? Ehemaliger Medaillenträger im Zehnkampf aus Österreich.
Ah.
Von Philips. Sehr, sehr kluger Kopf. Und ich habe viele Namen in der Vergangenheit. Leider, tut mir leid.
Aber der wurde auch getriggert durch deinen Sport.
Wolfram Irsa.
Sorry, oder?
Vielen Dank. Wolfram, wenn du das hörst, der war mittlerweile Silicon Valley, ist jetzt wieder zurück, glaube ich. Der hat getriggert, hat gesagt, Mensch, das ist zwar nicht die hellste Kirsche, ihr seid mit den Hufen, aber der Zehnkämpfer. Und ich weiß, was es heißt, Zehnkämpfer zu sein. Dass man dann über die Grenze geht, wenn die Grenze glaubt, da zu sein.
Aber ist doch verrückt, man bewirbt sich auf einen Logistik-Praktikumsplatz.
Ja.
Wird aber genommen nicht aufgrund seiner Logistik-Skills, sondern weil man Zehnkämpfer ist.
Weißt du, was ich da gelernt habe? Niemals aufgeben. Immer weitermachen. Es geht irgendwann für jeden die Tür auf. Egal wie die Konstellation ist. Und wenn sie einfach nur manchmal die ist, dass da auf der anderen Seite ein Zehnkämpfer sitzt oder ein Trommler oder ein Bassist oder ein keine Ahnung was, der sagt, ich kann das nachvollziehen. Ich möchte mit dem Menschen möchte ich eine Chance geben, mit dem möchte ich arbeiten.
Beharrlichkeit.
Beharrlichkeit. Dranbleiben. Es ist, Leben ist
100%.
Ein Marathon und kein Sprint. Und die das glauben, von heute auf morgen irgendwie Weltmeister in irgendwas zu werden, weil die ganze Welt da draußen uns das jetzt vormacht, ausblenden. Dann lieber Insta wieder deinstallieren, nicht darauf geben, was andere sagen, sondern deinen Weg
weitergehen. Aber erst, nachdem ihr die Reels gesehen habt.
Richtig.
Studium fertig?
Ja.
Wie ging's weiter?
Ja,
Erster
Job, überall beworben, hatte dann drei finale Gespräche. Eins war bei IDEA Share, eins war bei der CBS Consulting in Heidelberg und eins war bei einer größeren, ich glaube Accenture, glaube ich. Bei Accenture war ich in so einem Assessment Center, weil ich habe erkannt, für mich Beratung, finde ich gut.
Mhm.
Ich habe für mich auch erkannt, ich will mal irgendwie Kohle verdienen. Ja, das war schon drin. Also kann ich nicht verleugnen. Das war schon ein großer Motivator für mich. Ich habe auch früher mal gesagt, mit 30 will ich mal Millionär sein oder mal einen Porsche fahren und so weiter. So war ich einfach. Und das gehört zu mir. Das ist ein Teil von meiner DNA. Das war dabei. Und habe mich ab dann versucht, einen Job zu finden, wo ich möglichst viel lerne, wo ich in diesem SAP/IT-Logistik-Ökosystem Fuß fassen kann. Logistik auch breit wieder gesehen. Mhm. Also nicht nur, ich brenne für die Intralogistik, sondern ich habe dann mich, ich hatte zwei Angebote, eins von Ideashare und eins von der CBS. Jetzt wirst du fragen, warum habe ich mich für CBS entschieden?
Das wäre meine Frage.
Das waren anderthalb Stunden weniger Fahrzeit für mich, okay, weil meine Frau, Freundin und meine Familie im Norden gelebt hat und die CBS in Heidelberg war und nicht in Saarbrücken. Und dieser Weg von Heidelberg damals, ich habe das beides parallel gemacht, nach Saarbrücken war für mich eine gefühlte Odyssee und endlose Reise. Ich habe gedacht, da sind gar kein Ende. Kaiserslautern, keine Ahnung, durch welche Dörfer ich alles gefahren bin. Dann komme ich dann in Saarbrücken an, habe gesagt, hier sollst du leben, ey. Rückzug, ja. Und als dann CBS gesagt habe, ja, können wir uns vorstellen. Damals hatten die 50 Mitarbeitende, war ein sehr familiärer Umgang auch, sehr persönlich, also wie ich da auch dann abgeholt wurde im Sinne von Mensch, nach dem Gespräch, wie das dann ablief, muss ich sagen, hätte ich mir vorstellen können zu arbeiten. Und dann kam auch das Angebot und habe dann da gestartet.
Wann war das? 2000, 2001?
Das war 2001.
Ja.
Ja, Oktober 2001. Und ich habe dann im Oktober 2001 noch meine Diplomarbeit verteilt. Ich war noch gar nicht fertig und habe trotzdem schon angefangen zu arbeiten und habe dann nochmal die Verteidigung machen müssen, die dann gut gelaufen ist. Und bin dann...
Meine Story war so ähnlich. Also ja, ich war tatsächlich zum gleichen Zeitpunkt am Fraunhofer und musste auch noch, hatte auch eine Klausur, die ich noch schreiben musste, die ich nicht fertig gekriegt habe und habe dann parallel quasi neben Fraunhofer bei Prismat angefangen. War krass. Identisch von der Zeit.
Ja, wir haben ja schon mal auch außerhalb dieses Podcasts festgestellt, dass wir ja viele Gemeinsamkeiten haben. Wir kennen uns ja auch ewig, ne? Nicht so tief und gut wie jetzt vielleicht die letzten Jahre.
Nee, ich habe heute jetzt schon in anderthalb Stunden wieder sehr viel über dich gelernt.
Ja,
Wahnsinn. Ja, alleine dafür hat sich der Podcast gelohnt und dann kann ich mir den in Ruhe nochmal anhören.
Ja, sehr gern. Vielen Dank, dass ich darüber reden darf, ja.
CDS?
Ja.
So, jetzt wahrscheinlich ganz normal in Projekten unterwegs gewesen und bist du dann da?
Ja.
Innerhalb der CBS, ich meine 50 Leute, kenne ich jetzt von Prismat, als ich da war, waren es nur 5 Leute, aber 50 Leute ist ja jetzt auch nicht wahnsinnig groß, wahrscheinlich auch viel Learning by Doing, ne? In dem SAP-Logistik-Kontext gab es jetzt ja auch noch nicht so viel Literatur und alles. Nee. Das heißt, du bist dann in Projekte reingeworfen worden und gesagt, hier, mach mal? Oder
wie CBS hatte schon von Anfang an, und deswegen auch das fand ich interessant, das nannte sich Trainee International Corporates. Weil CBS
klingt auf jeden Fall
Corporate
gut.
Business Solutions, das war ja immer die Vision auch von Harald Zulowski, für Corporates Business-Lösungen zu entwickeln.
Mhm.
Der Supply Chain Execution Part oder LES, wie wir ihn damals genannt haben, ne? Christoph Les Möllmann, ja, keine Ahnung, gibt's den noch? Wahrscheinlich in Australien irgendwo.
Bestimmt.
Und wo es auch immer, Logistic Execution System hieß es ja damals, war eigentlich unterrepräsentiert bei CBS. Es gab da eine Handvoll Leute, die waren eher in der Materialwirtschaft organisiert, da habe ich auch angefangen. Und dieses Trainee-Programm hat darauf aufgesattelt, dass du zum Anfang erstmal Schulung bei der SAP besuchst. Da gab es die Schulungszentrum, jeder Genossen, auch von außen, die da Mittagessen waren und gar keine Schule besucht haben. Es war ja berühmt-berüchtigt im SAP-Space, dass die Leute dann dementsprechend dort unterwegs waren. Ich auch durfte 5, 6, 7 Schulungen machen. Parallel habe ich Projektaufgaben bekommen. Das heißt, ich habe an den ersten Projektaufgaben gearbeitet.
Aber immerhin, du hast Schulung gekriegt, ne? Also das, ich meine, das war ja noch eine frühe Phase vom LES.
Mega dankbar. Also was CBS da auch schon weitsichtig an der Stelle, gerade in dem Bezug auf, wie kriegt man auch Junioren in einem Projekt gemacht hat, bin ich heute mega dankbar, dass ich das da machen durfte. Und weißt du, wofür ich noch dankbar bin? Für verschiedene Dinge, aber auch, dass ich mir sehr, sehr breit ausprobieren durfte auch wiederum. Ich habe auch dort angefangen, Migrationen. Wie geht eine Migration?
Mhm.
Lagerbestandsübernahme, Platzanlage aus dem Altsystem in ein neues System. Ich hatte das Glück.
Das waren meine ersten Aufgaben tatsächlich.
Ja, meine auch. Deswegen sage ich heute, wenn das eine KI macht, was macht denn noch ein Juniorberater? Klar, die Projekte ändern sich und die Aufgaben werden anderes. Aber ich bin sehr, sehr dankbar. Ich hatte auch mit Ernst Greiner, einem ersten WM-Berater überhaupt, mit dem ich heute noch eine Freundschaft pflege, dass wir uns jeden Monat einmal anrufen, aber wir haben letztes Jahr auch besucht, da wo er jetzt lebt und wir halten Kontakt und das finde ich sehr, sehr schön, weil ich ihn als Mensch mag, der ist ganz anders als ich, Aber er hat mir ganz, ganz vieles ermöglicht, mich mitgenommen, dann auch in die ersten Kundenprojekte, mir Aufgaben gegeben. Es war nachher so krass, dass ich dann auch Aufgaben von ihm übernehmen sollte und durfte, weil der Kunde gesagt hat, ich schick mal den Jungen, oh, der macht das schon. Ich habe auch viel, dadurch, dass ich nicht jedes Wochenende hochgefahren bin, in Richtung Norden, auch an den Wochenenden unheimlich viel Zeit im System verbracht. Ich habe SAP aufgefressen, hoch und runter. Ich habe Datenfunk gab es damals nicht. RF, kann sich erinnern. Ja. SAP-Konsole. Ja. SAP-Konsole, wie ich immer sage, ne? So die ersten Dinge. Ausprobieren, das erste Datenfunkprojekt zu machen. Mit den Screens, die du selber definieren kannst. Zu gucken, wo du an die Grenzen kommst, mit welche Felder du einblenden, ausblenden kannst, wie die Logiken sind von der Flusslogik. Also dass das alles zusammenhängt, ins PP reingeschnuppert, ins QM reingeschnuppert, mit den Trainees, die mit mir zusammen auch angefangen haben, uns ausgetauscht. Und dadurch auch dann viele Dinge von der Materialbedarfsplanung bis hin zur Produktionsplanung gemacht. Denn erste Projekte bei Heidelberger Druckmaschinen, bei Roche damals, bei Bosch Rexroth, bei Pneumatik, Bosch Pneumatik in Hannover, da wurde ich mitgenommen. Und dann, klar, auch da, neben dem Ernst, gab es noch den Boris Schreckenberger. Auch Boris, ein Förderer meinerseits, der gesagt hat, Mensch, André, hier, der Roche hat da ein Thema mit Handling Units, gibt's wohl irgendwas Neues? Also lieferübergreifender Versand, und das dann mal auszuprobieren, wie so eine Handling Unit denn da bleibt, also in tiefen Reihen Verpackungslogistik zu mega spannend. Heute würde ich sagen, Mensch, ich weiß gar nicht, warum alles das so zusammenkam, aber über Materialwirtschaft, hin zum Lager, hin zum LESTRA, Transportmanagement, Frachtkosten, die Breite, da kam der Zehnkämpfer wieder durch. Das hat mich einfach fasziniert. Bei dir war es Automatisierungstechnik. Okay, fand ich auch interessant. Aber ich wollte nie verstehen, wie das funktioniert. Ja. Wie eine Supply Chain funktioniert, das war mein Ding.
Ja. Wie lange warst du bei CBS dann?
2,5 Jahre.
Und dann aber irgendwann wurdest du unruhig und...
Nö, wurde nicht unruhig. Mich haben Dinge gestört. Mich haben Dinge gestört, dass ich mit einem kurzärmeligen Hemd, wird man heute nicht tragen, ich weiß, angezählt wurde, von meinem Teamleiter zum Kunden zu gehen, dass man sowas nicht macht im Hochsommer, dass man es nicht erlaubt, an einem Freitag, wo ich die Woche über in England und in Schweden unterwegs war, ein Projekt, dann am Freitag direkt nach Hamburg fliege, obwohl ich wie ein Senior fakturiert war, am Freitag ins Büro kommen soll, also Homeoffice-Thematik dort, fand ich kontrollistisch. Das waren einfach Dinge, die mich gestört haben. Und ich bin Jungvater geworden. Unsere Tochter ist in der Zeit geboren, 2002, wenn man mal zurückrechnet, bin ich auch Jungvater geworden, habe gesagt, ich mache das nicht mehr mit. Mich am Freitag nach einem Projekt um 17 Uhr in Zug zu setzen, kann man sich gar nicht vorstellen. Ich bin als Berater niemals in ein Kundeninternet gegangen, um mir einen Zug zu buchen. Damals Internet war ja nichts, was von der Stange war. Es war besonders.
Ja.
Ich habe Wurter bezahlt dafür, dass ich da sitze und arbeite und nicht im Internet mir Zugverbindung raussuche. Das wird für mich gar nicht gehen.
Früher war das ja sowieso nochmal ein Tacken anders. Die ersten Projekte, erinnere ich mich auch, in Go Lives haben wir 16 Stunden weggeknallt. Klar. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
Richtig.
Ja, einfach jetzt, weggefackelt.
Jetzt kommen wieder die, ja, aber da, das ist ja ein schlechtes Vorbild. Ich habe das von keinem anderen erwartet. Aber ich habe einfach den Zeitaufwand, den ich gebracht habe. Ich bin dann immer freitags, musst du dir so vorstellen, alle zwei Wochen freitags, habe ich mich in Zug gesetzt, 17 Uhr, war nachts um 2 bei meiner Familie, damals wieder zurück nach Mecklenburg und bin um 16 Uhr am Sonntag wieder zurückgefahren.
Dann bin ich am Unterricht. Witzigerweise, ich weiß nicht, wann das war, aber tatsächlich 2002 hatte ich auch so ein Projekt. Da bin ich dann auch, genau, Sonntag bin ich losgefahren. Ja. Ich bin allerdings mit dem Auto gefahren und dann freitags 20 Uhr zurück und das war in Ploching, im Ländle, in der Nähe von Stuttgart.
Ja.
Wer in Stuttgart schon mal mit dem Auto unterwegs war, ich kann sagen, das war vor 30 Jahren genauso schlimm.
Wie heute. verrückt.
Und aber das war die Zeit und das war damals, muss man einfach sagen, normal für uns.
Absolut, das war normal. Und wir haben es so akzeptiert, eine Zeit lang. Und dann kam die Geschichte, die sagt, ich will nach Hamburg. Wir wollen zusammen in Hamburg jetzt wirklich eine Familie gründen. Haben davor ja nie zusammen gebucht, so richtig. Und so kam das Angebot von der SAP. War jetzt APO. Ja, hab gesagt, ich mache alles.
Echt, du hast auch mit APO angefangen?
Bei der SAP in der 2,5 Jahren war ich bei APO.
Das gibt's ja gar nicht.
Ja.
Du hast ja wirklich einfach mal alles von A bis Z hier im Supply-Chain-Umfeld gemacht, ne? Alter Planer.
Es war Global ATP und ein bisschen Demand Planning, aber meistens Global ATP. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin sehr dankbar, dass ich davon schnell erlöst wurde, weil da kam Nestlé um die Ecke und hat einen Projektleiter für Elitra gesucht. Und ich konnte ja alles, aber weder Projektmanagement noch Elitra in der Tiefe, aber ich musste den Kanapo machen. Also war das gut für mich. Ich habe es gemacht. Ich habe mich freigeschworen.
Wahnsinn.
Ja, politisches Umfeld, IBM.
Also APO ist ja auch nochmal eine komplexe Thematik, die ja nochmal ganz Global anders gelagert ist als Lager und operative Logistik oder auch Transport. Ich meine, Transport hat auch viel mit Planung zu tun, aber das geht ja dann nochmal in Richtung Produktionsplanung und werkübergreifend. Und
genau, das war das. Und TP4S habe ich so ein bisschen angefangen. Transport Planning Vehicle Scheduling, also den Vorläufer heute vom SAP TM. Da sind ja viele Dinge eingeflossen, die man hätte so nicht unbedingt machen müssen. Aber das, gut, was weiß ich schon. Von daher ist das alles gut. Ich war so ein Elitra-Fan und das hat man dann auch später gesehen, dass wir relativ viel ans Elitra ja auch rangebaut haben in späteren Jahren, weil ich gesagt habe, es reicht einfach für einen Disponenten. Hört doch den Leuten mal zu, was sie brauchen.
Aber ganz kurz, dann der muss man ja dann nochmal zusammenfassen kurz. Ist der Switch oder der Shift von CBS zu SAP ja nicht durch fachliche Weiterentwicklung oder Wünsche aus deiner Sicht passiert, sondern einfach, weil deine Führungskraft dich einfach genervt hat.
Die hat mich total genervt und das Unternehmen hat da an der Stelle auch nichts ändern können und wollen. Die Führungskraft ist dann viele Jahre später auch nicht mehr da gewesen.
Und da zeigt sich mal wieder, ne, einer der Gründe, ich meine, ist ja tatsächlich statistisch erwiesen, für Wechsel in von Leuten ist meistens, dass die Führung nicht so...
Wir haben noch eins auch gelernt. Du, wie ich auch, Menschen wollen gesehen werden. Und wenn du Menschen nicht siehst und die Führungskraft den Mitarbeitenden nicht sieht, weil sie entweder die Zeit dafür nicht hat oder auch das Interesse nicht daran hat, dann ist es schwierig, eine Führungskraft zu sein in der Bezeichnung, wie ich sie sehe. Also als Mentoring, als Weiterentwicklung, wo es nicht um dich geht, sondern wo es um den anderen geht. Und das bedeutet doch, ich muss doch die Probleme, die auch zu Hause drehen, auch kennen, wenn man sich öffnen mag. Aber Job und Privates so weit auseinanderzuziehen, funktioniert für mich eigentlich gar nicht, weil die meisten Probleme, die es im Job dann gibt, die haben auch einen Ursprung im Privaten und andersrum genauso.
Absolut.
Bedingt sich.
Absolut.
Das bedingt sich. Ob wir es wollen oder nicht.
Es hat Impact aufeinander. Ja, Wahnsinn. Und dann warst du dann bei SAP auch noch weiterhin in der Beratung im Projektgeschäft unterwegs?
Ja, zum einen, genau.
Und zum anderen?
Ja, zum anderen hat man erkannt, dass ich ein gewisses Maß an vertrieblichen Talent habe. Ich habe dann relativ früh, wir waren ja die SAP SI, das war ja noch was anderes als die SAP AG, war schon sehr zusammen, sehr eng, aber dieser Merge mit der SAP LGD dann und der SI ist dann erst etwas später gelaufen. Das heißt, ich bin noch damals nach Bensheim gefahren, habe mir meinen Computer abgeholt, mein Handy abgeholt und das ging dann alles einher. Aber die ersten Wege der Zusammenarbeit gingen damals los. Das heißt, ich habe damals mit den Kollegen von ich weiß gar nicht, ob das jetzt LGD ist, im Vertrieb zusammengearbeitet. Also ich wurde dann auch dementsprechend in gewisse Vertriebstermine mitgenommen, habe Angebote geschrieben. Die Rolle nannte sich dann, weil ich natürlich auch aufbegehrt habe im Sinne von, Mensch, gib mir mal ein bisschen mehr. Und ich habe auch nie Nein gesagt. Wenn irgendwas war, André hat sich entweder gemeldet oder sich nicht schnell genug weggeduckt. Ich habe die Dinge einfach gemacht. Punkt. Gib mir das Zeug, schmeiß es auf den Tisch, ich regel das. Ja? Und so war es auch, dass ich dann Business Development Manager noch wurde bei mir in der Abteilung. Mit dieser Business Development Rolle kamen auch relativ viele Termine mit den Kollegen in Waldorf, mit der Standardentwicklung, mit Vertriebsteam. So kamen die ersten Beziehungen zum Anselm Roth, Ralf Schränkler, Tobias Eisel etc., dass ich da einfach mit denen zusammen im Namen der SAP rausgegangen bin und Vertrieb gemacht habe.
Cool.
Ja. Die haben immer gesagt, wir machen die Tür auf, André, und du machst mal das Fachlinge. Und so lief das dann vierfach. Und die war auch teilweise nicht ganz unerfolgreich.
Ja, sehr schön.
Ja.
Und dann aber irgendwann ist bei dir...
Ja, ich war Projektleiter ja noch bei Nestlé. Kam ja wieder das nächste Ding. Ne? Nestlé war ja, diese Rolle war ja dann irgendwann mit dem Transport-Template zu Ende. Wir haben von Europa eine Transportlösung gebaut. Und dann kam die Anfrage, in Spanien suchen sie einen Head of Supply Chain Management, der die anderen Themen auch kann. Also auch APO-Vergangenheit hat. Ja, klar. Und Projektleitung macht, Globe-Template kennt, also SAP-Nestlé-Template. Und
im Supply Chain Bereich die Führung übernehmen will. 60 Werke, wer kann das machen?
Hier.
Ja, ich wollte unbedingt mal in Barcelona im Ausland arbeiten, nicht fest dort leben, aber schon, dies, ob ich jetzt eine Woche über da unten bin in dem Projekt oder in Barcelona bin. Habe ich in Barcelona,
dann lieber in Barcelona,
Monate lang, habe da das Projekt mitbegleitet, habe da noch viele andere Kolleginnen und Kollegen reingebracht, auch aus der SAP, den Stream begleitet. Dann ist mal unser zweites Kind geboren, 2006. Und dann kam der Wunsch auch, lieber wieder ein bisschen mehr in Hamburg machen zu wollen, bin dann bei Nestle raus und hatte die gleiche Rolle eigentlich bei Beiersdorf. Hat bei Beiersdorf genau das Gleiche gemacht. Die haben ein Template-Projekt gemacht und war dann Projektleiter fürs Template-Projekt. Immer sehr stark fachlich. Hab da auch viel mit Beiersdorf dann, ja, Routen, Konzepte, Re-Engineering, viele Kollegen kennengelernt. Vieles war da schon sehr, sehr gut. Wir haben ein neues Hub gebaut. Und die hatten die Idee auch, weil sie gesagt haben, die brauchen so eine Yard-Management-Lösung. Da kam wohl das erste Mal Yard-Management 2006 hoch. Seitdem hat mich dieses Thema gefesselt. Also es hatte immer einen Ursprung irgendwo.
Das heißt,
ja,
das war dann irgendwann der Zeitraum, wo du für dich entschieden hast, ich brauche jetzt nochmal einen Tapetenwechsel. Ich möchte,
ja.
Gab es da auch irgendein Führungsthema, was dich da nochmal getriggert
einfach,
hat?
Einfach.
Oder ist der Wunsch einfach entstanden zu sagen, ich will mich selber stärker noch verwirklichen, ich kann das hier nicht machen bei SAP?
Es war nahe Vergangenheit, aber gar nicht mehr so richtig greifbar. Ich habe ja noch ein Buch geschrieben parallel. Was hat mich genervt daran? Ne? Genervt hat mich, dass es, wie du vorhin schon gesagt hast, es nicht viele Inhaltsquellen gab, wo man was nachlesen konnte. Und gesagt, jetzt schreibt er noch ein Buch, bla bla bla. Die Hilfe da abkopiert, wenn man es mal richtig liest, ne? Dann sieht man, dass das ein Prozessbuch ist.
Es ist absolut. Also ich hab's gelesen.
Ja.
Da kannten wir uns noch gar nicht so gut. Und absolut empfehlenswert. Genau wie du sagtest, es gab zu dem Zeitpunkt nicht viel Literatur. Ich hätte mir so ein Buch gewünscht, zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen bin. Da gab es halt gar nichts.
Da
gab's nichts. Ja. Ne?
Weißt du, das war der Trigger für mich. Weil es nichts gab, habe ich gesagt, dann mache ich was. Ich habe nicht gewusst, wo der Aufwand ist.
Aber das heißt, du wurdest nicht gefragt?
Mein Chef gefragt. Ja, Chef, Mark Hoppel. Ne?
Also,
sei gegrüßt. Mark Hoppel hat schon ganz viele Bücher davor geschrieben, in diesem SAP damals Galileo-Fach, heißt das schon
wieder anders, genau.
Fachverlag. Mhm. Hat gesagt, okay, im Bereich Warehouse Management, da gibt's aber auf der Flanke. Und da kannte ich noch kein EWM, sondern WM. Und gesagt, okay, ja, mich hat das genervt. Und wenn die Option da ist, dann lass uns doch mal zusammen machen. Auch das mag nicht böse, ne? Zusammen hieß dann, du gibst deinen Namen mit her und ich schreibe das Ding, ja. Habe ich dann gemacht. Beim nächsten Mal hat er gesagt, ja, du hast das schon, ich gehe mal raus. In zweiter Auflage war er, ich find's, ohne Marc wäre das nie zustande gekommen. Wieder einer, der mir geholfen hat. Das ist einfach so. Die Leute, die mir Chancen gegeben haben, sind ein wesentlicher Bestandteil da drin für den Erfolg, der gekommen ist oder auch nicht gekommen ist. So, und das darf man nicht, man kann so viel gerne alleine machen und sein Ego da auch nach oben hängen, wie man will. Alleine ist man der letzte Krümel. Das geht nur gemeinsam. Und wenn es Menschen sind, die einfach dir die Tür aufmachen, durchgehen musst du immer alleine, aber du musst auch durchgehen und es machen. Das habe ich immer versucht, weil ich, erinnere dich, niemanden enttäuschen wollte. Ja, ich wollte es immer allen recht machen und einen guten Job abliefern.
Und dann war irgendwann der Punkt erreicht, dass du gesagt hast, ich muss durch eine neue Tür gehen.
Ja.
Und was genau der Trigger war dafür, hast du gesagt, lässt sich gar nicht mehr so richtig rekapitulieren, aber...
Das ist vielleicht ein gutes Thema für den zweiten Podcast.
Genau, das wollte ich gerade sagen. An der Stelle machen wir den spannenden Cliffhanger. Und wie es da weitergeht, erzählt André dann in der nächsten Folge.
So machen wir das. Ich freue mich drauf.
Ich mich auch.
Danke.
Das war die aktuelle Folge von The Shift, dem Podcast der Shift 3 Community. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere doch unseren Podcast. Wenn du jetzt auch Lust bekommen hast, Teil der Bewegung zu werden, dann melde dich unter shift3.tech ab.